Drei Titel in drei Monaten. Wessel Neiman gewinnt das nächste Proto-Event in dieser Saison. Ryan Searle trägt sich ebenfalls in die Siegerliste ein. Und Paul Krone, der gewinnt den Samsener Storchencup Teil 1. Bunchai Wiglermuck, herzlichen Glückwunsch, gewinnt Teil Nummer 2. Dragutin Horvath wirft die 180 unter besonderen Umständen. Michael van Gerven antwortet besonders speziell auf eine Frage von mir. Das Premier League Zwischenfazit und. Checkout ist zurück mit einer picke-packe vollen Folge.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Wir haben viel zu besprechen. Ihr habt es im Cold Opener gehört, ein Teil davon. Und wir, das bedeutet heute, wir sind eine Dreierrunde, weil es so viel zu bereden gibt. Und wir uns so ein bisschen teilen mussten. Live-Podcast, parallel Berlin, Premier League-Abend, dementsprechend zu dritt heute. Ich bin Kevin Schulte und grüße erstmal meinen kongenialen Podcast- und Live-Podcast-Partner Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hi Kevin. Ich freue mich natürlich wieder einmal sehr mit dir und natürlich auch mit unserem Gast, der gleich in die Folge kommt, hier diese Folge aufzunehmen. Neue Woche, neues Glück. Ich bin sehr froh, dass wir uns so aufgeteilt haben, aber dass wir es auch nicht noch weiter gesplittet haben. Also wir hätten ja noch jemanden nach Leicester schicken können, noch jemanden nach Riga und, ne? Aber das haben wir jetzt nicht gemacht. Sind wir hier in dieser Konstellation. Freue ich mich.
Und die Konstellation heißt Micha, du und Jan. Grüß dich, hi. Also Jan Toden, du bist der Dartsdog und bist hier mehr als nur ein Gast, ein Dauergast, kann man sagen.
Ein Dauergast nicht ganz, aber der wiederkehrende Running Gag und oder wie man mir in Berlin sagte, der Edeljoker. Und das der ist ja der Ausdruck, der sonst mit Nils Petersen verbunden wird. Und das freut mich als Freiburger natürlich. Das kam aus dem Hause Shortleg.
Ah ja, dann weiß ich, von wem das kam. Grüße gehen raus an Benny Scherb, mit dem ich mich in der Datterei verabredet habe nächste Woche. Ich trainiere fleißig und habe ja im Dartshop Löhne, Grüße gehen raus an Alexander Frotscher, meine erste 180 im Leben geworfen. Und das steht gar nicht im Skript, aber mir fällt's gerade ein. Also ich bin top in Form und kann jetzt endlich auch ein bisschen relaten, was es heißt, in den Flow zu kommen im Darts.
Ja, jetzt sagt keiner was oder was,
das gibt's doch nicht.
Doch, hallo, natürlich, ich greife das doch gerade auf.
Danke.
War wirklich Weltklasse, als du deine erste 180 geworfen hast, da im Dartshop Löhne, als wir zu Besuch waren bei unserem ehemaligen Partner, sprechen wir jetzt auch gleich erstmal ganz kurz rüber, wichtig, aber wirklich, du mit deiner ersten 180, wo du einfach nur so ein paar Darts locker vor dich hingeworfen hast und das Schönste daran ist, dass wir einfach noch diese Aufnahme haben von der Überwachungskamera mit dem Zeitstempel, wie beim Vorfall von Adam Smith Neal oder bei der ersten 180 von den Engländern da aus dem Friseursalon. Also sowas in die Richtung haben wir jetzt von dir auch, inklusive Jubler am Ende und so. Es ist wirklich zu schön, um wahr zu sein.
Und dann schließt sich ja fast ein Kreis, weil du die Darterei erwähntest. Da war ja am Vorabend der Premier League auch schon ein Darts-Event und da wurden zwei Tickets für den Premier League-Abend verlost und man konnte eine Stunde lang aufs Board werfen, so oft man wollte und die Person mit dem höchsten Score hat nachher zwei Tickets gewonnen und es hat tatsächlich 27 Sekunden vor Schluss dieser einen Stunde hat ein Teilnehmer eine 180 geworfen und durfte dann am nächsten Abend bei der Premier League mit zwei Freitickets teilnehmen. Ein Glück war es das in dem Moment nicht du, denn du wurdest ja in Sappenhausen gebraucht.
Ja, in der Tat. Also ich hätte mich jetzt nicht aufteilen können, war das zweite Jahr in Folge nicht beim Premier League Spieltag dabei, aber war dafür das, fünfte Mal in Folge beim Media Day am Abend zuvor. Jan, du hast Checkout aber dort vertreten am Donnerstag in Berlin bei der Premier League. Werden wir nachher noch ausführlich drüber sprechen, über deine Eindrücke von vor Ort, vom nächsten Sieg von Luke Littler und. Und an der Stelle würde ich sagen, Micha, du hast es gerade schon angedeutet, wir heißen jetzt ja auch wieder der Sport 1 Darts Podcast und nicht mehr der Dartsline.de Podcast. Für mich, wegen dieser besonderen Konnotation jetzt, ich habe den 180er erstmals geworfen bei Alex Frotscher im Shop, wird er natürlich immer ein Partner im Herzen bleiben.
Ja, wir haben da eine Wette abgeschlossen, ob du es schaffst, die 180 innerhalb von einer Stunde zu werfen. Und wenn das so ist, dann lösen wir die Partnerschaft auf. Nein, so war es natürlich nicht. Alex Frotscher mit Dartsline.de war jetzt unser treuer Partner hier für 6 Monate bei Checkout, war dann ja auch Namensgeber des Podcasts. Ihr habt die Werbung, glaube ich, zu Genüge auch hier im Podcast gehört. Ihr wisst mittlerweile alle, was Dartsline.de ist und was euch das auch für einen Mehrwert bringt. Und nach diesen 6 Monaten endet diese Partnerschaft jetzt, läuft aus. Wir gehen da ganz im Guten auseinander. Wir werden auch am Freitag eine Folge gemeinsam mit Alex Frotscher veröffentlichen. Dazu vielleicht am Ende der Folge nochmal 2, 3 Worte mehr, weil es da nochmal zu so einer kleinen Sonderthematik hier eine Behandlung geben wird im Podcast. Aber genau, das ist die Sache. Wir kehren jetzt zurück, heißen offiziell wieder Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Und so viel mehr gibt es ansonsten an dieser Stelle gar nicht zu sagen als Dankeschön für diese Kooperation über die letzten 6 Monate.
Vielen Dank. Und die 6 Monate Dartsline.de hat dann eben auch dazu geführt, dass ich an einem der letzten Tage unserer gemeinsamen Partnerschaft die erste 180 geworfen habe. Also wenn sich diese Partnerschaft nicht gelohnt hat, gerade auf der mentalen Ebene, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also daran kann man ja sehen, dass ja da offenbar magische Hände vorhanden sind in Löhne im Dartshop und bei dem, was Alex Frotscher so anpackt. Also an der Stelle freue ich mich auch auf die nächste Folge, die wir morgen mit ihm aufzeichnen werden. Freitag erscheint sie und am Ende der Folge gibt es noch ein paar Infos dazu. Was auf jeden Fall so bleibt, bei Patreon bekommt ihr jede Woche oder fast jede Woche eine zweite exklusive Folge an den Start. Instagram, Twitter, TikTok, die Links dazu zu unseren Profilen sind weiterhin in der Folgenbeschreibung, genauso wie der Link zum Sport1 Darts Newsletter.
Und damit würde ich sagen, können wir auch inhaltlich jetzt reingehen, starten in diese, wie du hast es so schön gesagt, pickepackevolle Folge. Erstmal rein mit Players Championship Turnieren Nummer 7 und 8. Es wurde gespielt in Leicester. Es ist der erste Players Championship Block seit Ende Februar. Ist ja immer wieder so, wenn die European Tour an den Start geht, kommt sie ja gleich mit einem Knall, gleich mit mehreren Auflagen zurück. Dann ist meistens erstmal ein bisschen kurz Piano, eine kleine Pause bei den Players Championship Turnieren. Und jetzt sind wir hier wieder am Start. Wir hatten bislang 6 verschiedene Sieger bei 6 Turnieren mit James Wade, Wessel Naiman, Chris Doby, Luke Humphries, Ross Smith und Gervin Price. Das hat sich jetzt geändert. Wessel Naiman hat sich einen weiteren Titel holen können. Wir müssen aber erst einmal gleich sprechen über Ryan Searle, der sich den Titel am Montag hat holen können. Der Montag stand auch unter folgenden Vorzeichen. Es gab viele Absagen, unter anderem von den Topspielern Luke Littler, Luke Humphries, Rian van Veen, Josh Rock, Gervin Price, 5 Premier League Spieler also nicht mit dabei, Justin Hood, Max Cervinski, Pero Ljubic dafür am Start. Und ja, Jan, wenn du auf das Turnier schaust, siehst, Ryan Searle hat es am Ende gewonnen. Ist das für dich jetzt so vielleicht mit das erste Lebenszeichen nach der WM wieder von Ryan Searle? Ich meine, er hatte bereits noch ein Halbfinale bei den Players Championship Turnieren, hat jetzt aber, ich sag mal, hier den Titel gewonnen. Wie schaust du hier auf Ryan Searle, der jetzt hier wieder so ein bisschen zurück ist mit diesem Titel?
Ich würde es auch so ein bisschen als erstes Lebenszeichen nach der WM bezeichnen. Er hatte wohl auch schon ein Halbfinale bei einem anderen Players Championship, aber doch auch viele frühes Ausscheiden. Auch bei der European Tour jetzt noch nicht so ganz wirklich eine Duftmarke setzen können. Und ja, ich meine, man kennt das von ihm. Ich glaube, er ist ja wirklich ein Spieler, der über die letzten Jahre immer so im ersten Viertel des Jahres dann auch mal einen Titel geholt hat. Und ich glaube, es ist wichtig für ihn, hier die Gunst der Stunde zu nutzen, die vielen Absagen und sich mal wieder in die Siegerliste einzutragen.
So ist die Lage und Ryan Searle hat sich am Ende sehr souverän in die Siegerliste eingetragen auf den letzten Metern oder generell das ganze Turnier war höchst souverän. Er kommt gegen Thomas Lovely, Darius Labanauskas, Jimmy van Schie und Raymond van Barneveld, Charlie Manby im Viertelfinale immer mit mindestens 6-3 durch. Im Halbfinale legt er gegen Gary Anderson nochmal einen drauf, 7-3 dann gewonnen und im Finale ist es ein 8-3 gegen Alan Suter, also am Ende 2 Schotten besiegt und Ryan Searle spielt es super konstant, also nichts unter 95 gespielt und als Bestleistung eine 104,5 gegen einen überraschend starken Raymond van Barneveld. Micha, das war überragend konstant von Ryan Searle über den gesamten Tag weg.
Das war definitiv sehr konstant. Am Ende gewinnt er dieses Finale auch relativ klar. Ich finde, das wird dem Finale nicht so hundertprozentig gerecht, weil ich finde, dass Alan Suter sich auch echt sehr, sehr ordentlich verkauft hat. Und es war vor allem auch ein Finale auf einem besonders guten Niveau. Also gerade die Anfangs- und Endphase kam mir wesentlich besser vor als 95 und 99 Punkte hier im Schnitt. Aber man muss es so sehen. Es ist ein Turnierbaum, der sich auch schon für einen Ryan Searle sehr angeboten hat. Er hat definitiv die Gunst der Stunde hier genutzt, aber er nutzt es dann eben auch wirklich gut und zeigt sich hier wirklich mit einem sehr, sehr guten Niveau.
Wobei ich sagen wollte, Gunst der Stunde, also der Weg sieht vielleicht einfacher aus, als er ist. Ich finde, Jimmy van Ski ist immer ein undankbarer Gegner. Raymond van Barneveld hat gestern irgendwie in den ersten Runden ein Wahnsinns-Lebenszeichen gezeigt. Man dachte, wo kommt das denn alles her? Auch ein Charlie Manby und ein Gary Anderson sind eigentlich jetzt nicht Laufkundschaft. Du hast wahrscheinlich die Gunst der Stunde mit den Absagen auch gemeint, aber der Weg dann selber war jetzt nicht so einfach, wie er sein kann, ob der Absagen. Also ich finde, da hat er schon einige von denen, die im Moment auch in Form sind und die gut im Ranking stehen, aus dem Weg geräumt.
Lass uns über seinen schottischen Finalisten sprechen, über seinen schottischen Gegner Alan Suter, der sich in Richtung World Matchplay geschoben hat. Am Folgetag gab es dann allerdings einen Dämpfer in der ersten Runde. Jetzt ist er wieder so knapp 5.500 Pfund hinter dem World Matchplay. Wäre natürlich eine ganz besondere Geschichte, wenn es Alan Suter erstmals dahin schafft, in einer Zeit, wo er immer derjenige ist, der Fürsprecher ist, der Lautsprecher, der gegen die neuen European Tour Regeln wettert, gegen die schwierigen Bedingungen für Spieler jenseits der Top 40, 50 der Welt. Alan Suter hier mit einem überragenden Tag, kommt rein mit einem 6-2 gegen Tavis Dudeney, spielt 105 danach gegen Jim Long und Derek Coulson, zweimal im Decider gewonnen, Alexander Merckx geschlagen im Achtelfinale mit 6-3. Dann schottisches Duell gegen Peter Wright dominiert. Peter Wright sehr überraschend im Viertelfinale gestanden, aber dann ging gar nichts mehr. Bei Snakebite spielt 77,77. Das sieht besser aus, also als Schnapszahl, aber ist natürlich eine Kackzahl. Und im Halbfinale gewinnt Suter dann mit 7-6 gegen den auch in diesem Jahr deutlich wiedererstarkten Keen Berry. Also für Alan Suter ein überragender Tag, den ich so hab nicht kommen sehen.
Den habe ich auch definitiv nicht so kommen sehen. Gerade so nach der WM und dem Start in dieses Jahr, das war von ihm super konstant, ne? Also er spielt da nichts unter 91, spielt rauf bis 105, hat auch am Ende des Tages die Puste noch und ich finde, dass er das richtig, richtig gut gemacht hat. Er hatte die ein oder andere Hürde zu nehmen, den ein oder anderen engen Moment zu überstehen und am Ende des Tages, muss man auch sagen, steht ein Alan Suter hier wirklich verdient im Finale und ich glaube, das hatte keiner von uns so richtig auf der Bingo-Karte stehen.
Was man sicherlich eher auf der Bingo-Karte stehen hatte, ist ein Halbfinaleinzug von Gary Anderson. Ansonsten Peter Wright war eine Riesenüberraschung im Viertelfinale, aber auch Jeffrey Sparidans, der Niederländer im Viertelfinale, das auch eine Sensation. Charlie Manby endlich angekommen, man kann es ja vorwegnehmen, Back-to-Back Viertelfinals gespielt an diesem Doppelblock bei den Pro Tours. Keen Berry habe ich erwähnt, Raymond van Barneveld hat auch schon Erwähnung gefunden, sollten wir nochmal gesondert hervorheben, Jan, weil Raymond van Barnevelds Wiederauferstehung dann doch jetzt von 0 auf nicht 100, aber zumindest 85 kam. Also das war ja jetzt seit Ewigkeit mal wieder ein Raymond van Barneveld, der es auch über mehrere Partien hinweg gut gespielt hat, unter anderem Wessel Nyman mit 6-1 zerlegt hat.
Ja, und ich denke, das sind genau die Spiele und Ergebnisse, die für ihn jetzt wichtig sind. Also vieles von dem, was man ihn jetzt von ihm in diesem Jahr gesehen hat, sah wirklich auch von der Gestik, Mimik, wie man es bei ihm kennt, aber eben auch von den harten Fakten, den Ergebnissen und Zahlen wirklich schlecht aus. Und ja, eben hier war es auch jetzt nicht der günstige Turnierbaum, sondern auch so ein Statement gegen Wessel Nyman. Und da hat er lange ja, weiß nicht, über 105, glaube ich, im Average gelegen. Also man dachte, haben die sich hier vertippt? Aber nee, er hat das durchgezogen und einen der Informspieler dieser Saison souverän rausgenommen.
Wenn wir kurz über Barney sprechen, dann würde ich aber auch wirklich noch einmal ganz kurz eine Lanze für Peter Wright brechen wollen, weil ich sag mal, er ging jetzt so ein bisschen in der Auflistung hier einfach so mit den anderen mit. Ich finde ein Viertelfinale für ihn auch echt stark und er hat es auch jetzt nicht so verkehrt gespielt, ne? Also in der ersten Partie auch dann endlich mal wieder dreistellig gespielt, dann ein paar okaye Partien und ja, am Ende sackt er dann auch so ab, aber trotzdem finde ich das jetzt wirklich nicht selbstverständlich, dass Peter Wright hier in einem Viertelfinale steht, wenn wir wir auch von Barney das Achtelfinale so rausheben.
Absolut nicht, zumal Peter Wright ähnlich schlecht gestartet ist, wie Raymond van Barneveld ja auch absolut Ranking-Druck hat, was die European Tour Qualifikationen anbetrifft und so. Peter Wright jetzt auch aus den Top 32 der Welt gefallen, trotz dieses Achtungserfolges. Ja, und das Spiel gegen Veenstra sollte ihm vor allen Dingen Mut geben, dass er überhaupt noch die 100-plus-Averages im Tank hat, war ja jetzt gar nicht mal so klar. Danach spielt er dreimal knapp unter 90, zumindest jetzt auch nicht komplett weggebrochen und er gewinnt einfach die Spiele. Das ist dann auch wichtiger tatsächlich als jetzt die ganz tollen Leistungen gebracht zu haben. Da war Barney schon besser, war ein anderes Niveau, aber Peter Wright am Ende mit dem Viertelfinale auch eben noch eine Runde weitergekommen. Im Achtelfinale Christo Reyes auch noch eine Erwähnung wert, wobei ich mich da frage, ob wir das überhaupt noch gesondert erwähnen müssen. Ich muss mich echt fast verneigen davor. Ich finde diese Konstanz beeindruckend. Das ist ja jetzt nicht so diese eine Miracle Run, sondern Christo Reyes spielt, seitdem er wieder auf der Tour ist, Jan, wie ein Top 32 Spieler, wie zu besten Zeiten.
Definitiv. Also diese Konstanz und diese Klarheit, mit der er diese Ergebnisse bringt und ob das auf dem Floor ist, ob das bei der European Tour ist mit seinen noch vielen Qualifikationen und zuletzt guten Ergebnissen, das ist wirklich beeindruckend. Also ein Rückkehrer, vielleicht jetzt außerhalb von Barney, der die Karte länger verloren hatte und länger nicht auf dem Circuit war und so zurückgekommen ist, fällt mir jetzt spontan eigentlich nicht ein. Und das ist beeindruckend und den möchte keiner als Gegner haben, sei es auf dem Floor oder bei der European Tour. Und ich denke, dass da wahrscheinlich relativ bald auch Qualifikationen für andere Turniere folgen werden.
Und eine letzte Menschen noch bei den Gewinnern dieses Turniers, Alexander Merks muss man nennen, der das Merck Derby gegen Arno Merck gewinnt, also Merck X schlägt Merck und zieht ins Achtelfinale ein. Das für den Niederländer, für den neuen Tourcard-Holder natürlich auch eine Top-Leistung. Auf der Verliererseite habe ich jetzt so ein paar kleinere Namen stehen. Scott Williams, der einfach weiter Probleme hat, in der Woche auch einfach nicht gut war. Merkt man auch aktuell, hat jetzt zuletzt mal wieder Exhibitions gespielt und so, ne? Also hat Spaß und Freude, aber es ist weit entfernt von seinem A-Game. Wesley Plaisir mit einem 75er Average ist mir negativ aufgefallen. Da scheint die Matchvorbereitung auch nicht so gut funktioniert zu haben, tippe ich. Gegen Jeffrey de Graaf klar verloren. Mike de Decker unter 80 gespielt gegen Scott Waites, den Nachrücker. Und wo wir bei den Belgiern sind, der Wurf von Dimitri Vandenberg. Er hat im Stream gespielt am Montag. Sieht wieder etwas besser aus, aber Ergebnisse sind eben trotzdem noch nicht vorhanden. Wollen wir dann jetzt über den Dienstag sprechen? Micha, Wessel Naiman, du hast schon oft genug eine Lanze für ihn gebrochen und darfst das jetzt ein weiteres Mal tun. Der dritte Titel in diesem Jahr bereits.
Dritter Titel in diesem Jahr und vierter Players Championship Titel bei den letzten 13 Turnieren. Das ist schon wirklich eine Wahnsinnsstatistik. Das ist fast ein Drittel. Und wenn wir nochmal gesondert auf die Players Championship Turniere in diesem Jahr schauen, zweimal Top 32, einmal Viertelfinale, einmal Finale, zwei Titel, hat 6 von 8 Turnieren gespielt, finde ich eine absolute Wahnsinnsbilanz. Also immer mindestens bis ins Boardfinale. Und ansonsten noch häufiger darüber hinaus richtig, richtig gut und macht's auch an diesem Tag sehr ordentlich. Startet mit 6-1 gegen Dominik Grülich, holt sich ein 6-4 gegen Thomas Lovely, schlägt Titus Karnik klar, geht im Decider durch gegen Keane Barry, dann 105 Punkte gegen Dave Chisnell in einem richtig guten Spiel, gewinnt eine enge Partie gegen Kevin Dutz im Halbfinale, überlebt da sogar 2 Matchstarts und schlägt dann am Ende im Finale Joe Cullen mit 8-4. Also Wessel Naiman wird wirklich so zum richtigen Dauerbrenner, ist jetzt auch auf dem provisorischen 16. Weltranglistenplatz im Grand Prix Race, im World Matchplay Race ist er noch knapp hinter Ross Smith, aber wenn die Saison so weitergeht, wie sie aktuell läuft für ihn, sowohl bei den Players Championship Turnieren als auch auf der European Tour, dann wird er sich da auch anschicken, noch einzuziehen in die Top 16. Also das ist wirklich, also du hast es richtig gesagt, ich habe schon häufig eine Lanze für ihn gebrochen. Ich bin auch schon häufig dafür bestraft worden, auch zu Recht, dass ich ihn vielleicht zu früh zu hoch gelobt habe. Aber jetzt gerade mit den Leistungen aktuell fühle ich mich da sehr bestätigt.
Das einzig Blöde für ihn ist vielleicht, dass jetzt gerade so die Zeit im Jahr ist, wo ein Major-Turnier am weitesten entfernt ist. Ne? Also jetzt in dieser Form zum World Matchplay zu fahren, hätte vielleicht noch einen anderen Touch, als wenn man jetzt weit nach vorne blickt. Das sind ja noch mehrere Monate. Da kann noch sehr viel passieren und wir kennen um seine Bühnengeschichte. Wir wissen darum Bescheid. Also ich bin einfach sehr gespannt, wie er es auf die Bühne bekommt und wie dann seine Form sein wird. Ich hoffe einfach mal für den neutralen Zuschauer, für uns also auch, dass er eine ähnlich gute Form dann in den Sommer transportieren kann, damit wir dann so richtig diese Nagelprobe haben. Ne? Wie sehr kann er sein A-Game dann auch auf die Bühne bekommen? Und du hast es angesprochen, World Grand Prix schon jetzt, Stand jetzt eben gesetzt, WM auch. Da hat er jetzt auch eine richtige Lücke aufgerissen zu Platz 16 sogar. Also er ist die 15, hat so knapp 45.000 Pfund Vorsprung auf Wattimena und gleichzeitig aber sind es jetzt über 60.000 Pfund Rückstand auf die 14. Also absoluter Wahnsinn. Ne? Diese Lücke nach oben, nach unten, also der 15. Platz von Wessel Naiman, der aktuell relativ zementiert. Sprechen wir aber auch über den unterlegenen Finalisten, Jan, denn da kann man jetzt nicht so diese Mega-Cinderella-Story draus drehen, wie bei Alan Suter oder wie bei Naimans Erfolgsbilanz in diesem Jahr, aber es war schon auch ein kleines Comeback in diesen Sphären von Joe Cullen, dem Rockstar.
Ja, Joe Cullen ist weiterhin irgendwie eine richtige Wundertüte. Du weißt nie genau, was du bei ihm kriegst. Relativ häufig geht er dann doch irgendwo unscheinbar raus. So die ganz tiefen Runs hat man zuletzt eher weniger gesehen. Aber wir hatten das im letzten Jahr schon. Dann gewinnt er auf einmal, wenn es keiner erwartet, irgendwie ein Turnier. Und hier trägt ihn der Lauf bis ins Finale. Und auch er hatte jetzt durchaus gute Gegner in der ersten Runde. Ist es Samuel Price, nicht Gervin Price, der hat ja abgesagt. Dann geht's gegen den Bully Boy, der selber wieder einen Off-Tag hatte. Dann kommt aber ein Damon Hatter. Also da hat er den ersten Top-Spieler dann wirklich von der Platte genommen. Im Decider auch gegen Tom Sykes. Dann gegen Charlie Manby, den ihr vorher schon erwähnt habt, der eben sein zweites Viertelfinale in dieser Woche geschafft hat. Und dann im Halbfinale gegen einen sehr starken Sebastian Biarewski, der dieses Jahr schon mehrfach gute Läufe hatte. Ja, und dann im Finale rennt er dann doch die meiste Zeit irgendwie ein bisschen hinterher und verliert 8-4 eben gegen Wessel Naiman. Aber wenn man auf die bloßen Zahlen guckt, ist er da gar nicht so sehr hinterher, spielt hier fast 99 Punkte im Average. Also ich finde, er hat hier wirklich gut abgeliefert. Im Spiel gegen Tom Sykes selber spielt er sogar über 100 Punkte. Kam für mich unerwartet. Er hat das immer wieder drin. Was ihm einfach fehlt, ist die Konstanz.
Kam definitiv unerwarteter als auch das Halbfinale von Kevin Dudes. Und ich würde auch sagen, als das Halbfinale von Sebastian Biarewski, einer der Spieler des Jahres. Also wenn man jetzt die ganz großen Jungs mal rausrechnet, Sebastian Biarewski ist die 13 in der Players Championship Order of Merit, kommt hier bis ins Halbfinale, spielt bis zum Viertelfinale jetzt gar keine herausragenden Darts, aber für ihn ist Gewinnen auch zu so einer Selbstverständlichkeit geworden. Und dann setzt er eben einen drauf, schlägt Leon Weber in einem Viertelfinale mit starker Leistung und kann jetzt hier wirklich in Richtung der Major-Turniere planen Ende des Jahres. Also wenn es jetzt herausragend läuft, dann geht vielleicht auch was in Richtung World Grand Prix. Da wäre er Stand jetzt auf dem letzten Qualifikationsplatz, Micha. Das ist wirklich eine herausragende Leistung von dem Polen.
Würde mich aber nicht wundern, wenn er am Ende des Tages mit dabei ist. Ne? Also beim Grand Prix ist es ein bisschen knapper, beim Matchplay ist er sogar die 12, hat da sogar schon ein bisschen Puffer zwischen sich und den Cut-Off gebracht. Biarewski gefällt mir gut, er gewinnt halt einfach Spiele. Und Kevin Dudes, ich glaube, das ist auch einer, der jetzt aktuell wirklich diesen Aufschwung erlebt. Wir hatten neulich diesen Wahnsinns-Average auf der European Tour, kann das hier so ein bisschen mitnehmen, besiegt unter anderem Clayton und Doby, geht dann gegen Naiman raus im Decider, wie gesagt, vergibt zwei Matchstarts, aber hat auch einfach so ein super konstantes Grundniveau von Mitte 90, was er fast die ganze Zeit spielt. Also Dudes gefällt mir gut, genauso ne wie Charlie Manby, wir haben ihn angesprochen, Back-to-Back im Viertelfinale, Chris Doby, Back-to-Back im Viertelfinale, Dave Chisnell mit dem Viertelfinale, Keen Barry wieder mal im Achtelfinale, Barry definitiv auch einer der Gewinner von diesen beiden Tagen. Und Mervyn King müssen wir auch nochmal ansprechen. Ne? Achtelfinale schlägt Michael van Gerven mit 6-2, über 100 Punkte im Schnitt. Das erinnert an alte Zeiten.
Ja, in der Tat, zumal Michael van Gerwen auch knapp 100 gespielt hat. Aber Mervyn King hat einfach richtig getrommelt und dann auch die Doppel sehr, sehr gut getroffen. Famose Leistung vom King. Tom Sykes, Zietze Lab, das waren auch noch zwei komplett out of nowhere Achtelfinalisten. Titus Kanik in Runde 3 habe ich auch nicht kommen sehen, schlägt unter anderem Barnefeld in Runde 1 und Jim Long spielt bis dato ein gutes Jahr. Der hat das auch in Runde 3 geschafft. Bei den Verlierern würde ich jetzt einfach mal Barney nennen wollen, weil er jetzt einfach natürlich ergebnistechnisch nicht dran ziehen konnte, würde aber so ein Sternchen dran machen, weil er spielt sehr gut. 93 gegen Titus Kanik, wo der Pole das hergeholt hat, die 95 weiß ich überhaupt nicht, ist für ihn halt ein bisschen bitter gelaufen, weil ich sehe da immer die Gefahr, dass er jetzt trotzdem wieder eher negativ drauf blickt. Bin sehr gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Danny Noppert mit einem frühen Ausscheiden in Runde 2 gegen Tom Sykes, seltenes Spiel unter 90 von Danny Noppert. Zuvor allerdings stark gespielt gegen eine starke Beau Greaves im Decider gewonnen. Michael Smith, der Bully Boy, in Runde 2 raus gegen Cullen, spielt er unter 80. Und dann habe ich hier mit Danny Olde-Kalter noch einen Spieler, der komplett ohne Sieg ist, auch bei Quali-Turnieren. Das gleiche gilt, glaube ich, für Pero Ljubic, der jetzt aber bei diesem Block gar nicht dabei war. Insgesamt 5 Tourcard-Holder in der Players Championship Order of Merit noch ohne Preisgeld, neben Olde, Kalter und Ljubic, Rusty Jake Rodriguez, Oskar Lukasiak und natürlich Luke the Nuke Littler. Das liegt aber daran, dass er ja noch gar nicht mitgespielt hat. Ich bin gespannt, inwiefern sich das ändern wird bis zum Saisonende. Und an der Stelle würde ich sagen, machen wir den Übergang zu den deutschen Spielern. Vielleicht eine Frage an dich, Micha. Max Sewinski als einziger Deutscher jetzt nicht am Start gewesen. Welche Erklärung gibt's da?
Willst du die ehrliche Erklärung haben? Vergessen anzumelden.
Ja, das ist natürlich ein Knaller. Max Sewinski verpasst die Anmeldung. Sehr unschön. Also ich glaube, rankingtechnisch auch egal. Ne? Da wird es jetzt eher darum gehen, sich ein bisschen Selbstvertrauen zu holen für das Jahr 2027. Aber ja, einfach dann verpasste Chancen und auf dem Wege nicht cool. Max Hopp weiß, was das heißt. Ne? Der hat in einer sehr, sehr wichtigen Karrierephase auch mal, ich glaube, 2 European Tour Events sausen lassen, weil er es auch vergessen hat. Nur der Unterschied war damals, er wäre sogar gesetzt gewesen in diesen Turnieren. Also das war ganz besonders bitter. Dann an der Stelle sprechen wir über die Deutschen, die die Anmeldung nicht verpasst haben. Der beste Deutsche war Leon Weber. Zwar Runde 1 ausgeschieden gegen Darius Labanauskas am Montag, aber am Dienstag Jan ins Viertelfinale eingezogen. Nach Siegen über Lukasiak, Wright, Aspinall und Zietze Lab.
Ich denke, das ist wirklich mal ein großer Erfolg für ihn verdient. Er ist oft früh und unglücklich auch rausgegangen. Vielleicht hat er den Aufwind vom Samsener Storchencup, auf den wir nachher kommen, in irgendeiner Form nutzen können. Es sieht ja ganz so aus. Eben am Montag dann noch nicht ganz. Wobei, genau, gegen Darius Labanauskas kannst du auch verlieren. Und wirklich sehr erfreulich und schön für ihn, dieser kleine Lauf dann am Dienstag, unter anderem den von uns vorher gelobten Peter Wright eben rausgenommen, auch Nathan Aspinall. Und ich denke, dann musst du die Gunst der Stunde nützen, wenn du dann Zietze Lab bekommst in dieser Runde. Hat er auch noch für sich entschieden. Und dann Sebastian Biawetzki im Viertelfinale. Irgendwie hat sogar 1-0 geführt, dann war die Luft schnell raus. Aber wir haben Sebastian Biawetzki vorhin genug gelobt. Also das ist jetzt auch nicht das ganz leichte Los. Und ich glaube, da muss man sich dann nicht grämen, wenn man da im Viertelfinale unterliegt.
Micha, Samsener Storchencup, Leon Weber hat immerhin Bunschei-Wiglermuck geschlagen. Dabei blieb es dann auch, aber das scheint ja wirklich Selbstvertrauen gebracht zu haben.
Ja, da kann man jetzt diverseste Ableitungen von ziehen, ob das dieser Sieg gegen Bunschei war oder die Partie gegen Florian Hempel, die er dann noch relativ knapp verliert. Am Ende des Tages hat er hier bei den Turnieren, die für ihn ja vielleicht nicht schöner, aber noch ein bisschen wichtiger für den weiteren Karriereverlauf sind, wirklich abgeliefert. Und diese Erklärung kannst du auch bei Arno Merck ziehen. Für den lief es beim Samsener Storchencup wirklich gar nicht gut. Verliert dort in der ersten Runde gegen Markus Schönfelder mit einem Average von Mitte 60 und kommt dann hier zur Pro Tour nach Leicester und holt sich erst einmal am Montag den Decider-Sieg gegen Ryan Joyce, gewinnt dann mit 6-2 und einem 102er Schnitt gegen Core Decker, spielt das erste Mal über 100 hier, geht dann raus gegen Alexander Merck, du hast das Duell schon angesprochen, holt sich aber auch am heutigen Dienstag, wo wir aufnehmen, den Sieg gegen Tyler Thorpe in der ersten Runde, verliert dann gegen Titus Kanik. Am Ende des Tages steht hier aber eine 3-2 Bilanz und das ist auch für einen neuen Tourkarteninhaber, der erst ein bisschen ankommen muss, der sich da akklimatisieren muss, keine Selbstverständlichkeit.
Anders sieht das aus bei Nico Springer, der hat dieselbe Bilanz vorzuweisen, da würde ich aber von Pflichtsiegen sprechen. Er schlägt Stefan Belmont am Montag, geht raus gegen Jimmy van Schie und gewinnt gegen Rusty Jake Rodriguez sowie gegen Martin Dracht am Dienstag, geht da raus gegen Keen Barry. Martin Schindler hat eine 2-2 Bilanz, sollten wir vielleicht nochmal extra ein Wort drüber verlieren, denn die Leistung gegen Neil Cullerton am Montag war höllisch. Cullerton spielt unter 80, Martin kommt auch nicht über 80 hinaus. Und verliert das Spiel gegen den Iren. Ich meine, die ersten 20 Darts hat er im Doppel vorbeigeworfen, bis er dann einmal den äußeren Ring traf. Zum Glück kann man sagen, dass es jetzt nicht so was Strukturelles zu sein scheint. Denn dafür waren die Leistungen dann gegen David Sharp und Tommy Lischmann am Folgetag völlig okay. Und er ist gegen einen sehr starken Dave Chisnell rausgegangen in Runde 3. Zumindest das. Aber so ein paar Fragezeichen hat man einfach weiterhin noch bei Martin Schindler, Jan.
Es sind nicht die Leistungen, die wir von ihm die letzten zwei Jahre gewohnt sind. Es sind doch immer wieder ganz schöne, auch einfach Absacker drin, die er auch die letzten zwei Jahre nicht hatte. Da konntest du dich eigentlich auf immer mindestens 90 Punkte verlassen. Im Moment nimmt er so die meisten Pflichthürden, aber zu ganz viel mehr reicht es im Moment noch nicht. Er ist, habe ich heute mal nachgeschaut, was Scoring und Siege dieses Jahr angeht, hat er die Zahlen eines circa Platz 60 Spielers, ne? Und das ist definitiv unter seinem Anspruch. Gut, wenn es dann mal nur die Doppel sind und nicht die Ausreißer in andere Zahlen, was häufig sein Problem war, dann kann dir das mal passieren. Es muss einfach ein bisschen konstanter jetzt bergauf gehen bei ihm. Er hat natürlich auch ein Riesenpolster auf seinem Platz 16 in der Order of Merit nach vorne und nach hinten. Wird da sicher eine geraume Zeit sicher sitzen, aber es wäre schon schön, wenn da noch ein paar Penunzen im Ranking dazu kämen.
Max Hopp, der kämpft natürlich um den Erhalt der Tourkarte, dafür die Basis, die erste Runde bei Players Championship Turnieren. Dieses Streak ist nach 7 Siegen gerissen. Er gewinnt gegen Andrew Gilding am Montag, gewinnt auch gegen Kim Halbrechts. Bis dahin also jede erste Runde gewonnen und sogar zumindest in Runde 3 dort eingezogen. Dann ein starkes, ein hochklassiges Match verloren gegen den überragend aufspielenden Charlie Manby. Am Dienstag dann allerdings das erste Erstrundenaus in diesem Jahr gegen Tommy Lischmann. Er war aber der Spieler, also Max Hopp, der am längsten diese Serie hat aufrechterhalten können von allen Spielern, nicht nur von den Deutschen im Jahr 2026.
Was ich auch wirklich beeindruckend finde, ist die Average-Statistik, wenn man da mal drauf schaut. In der Average-Rangliste der Players-Championship-Turniere, jetzt nach 8 Turnieren, steht Max auf Platz 22, ist damit die klare deutsche Nummer 1, steht bei 94,42 Punkten. Das ist eine unfassbar starke Statistik. Also das heißt jetzt nicht nur irgendwie 7-mal Auslosungsglück in der ersten Runde gehabt und das dann auch irgendwie genutzt. Nein, also 94,5 Punkte über 8 Turniere hier zu spielen, das ist ein absolutes Top-Niveau.
Ja, vor allen Dingen kennt man das so von Max gar nicht, weil er hat eigentlich ja die Stärke, dass er so, ich sag mal, der beste Max Hopp war auch häufig derjenige, der so 91 gespielt hat, ne, und dafür konstant war. Aber jetzt spricht das ja schon noch eine bessere Sprache. Sehr überraschend, ja.
Und was ich noch bemerkenswert finde, ist einfach, er hat ja doch ein ganz schönes Programm noch drumherum. Er kommentiert hier, er kommentiert da, fährt da durch die Gegend. Und wir erleben es ja immer wieder, dass andere Spieler sich auch beklagen über dieses viele Reisen, das Hin und Her. Ihm scheint das gar nichts auszumachen. Und ich konnte auch kurz bei der Premier League mit ihm sprechen und ihn da wieder beobachten. Und da steht er auch und kommentiert nicht nur. Er zieht da wirklich einiges für sich auch raus. Er schaut sich an, was machen die Spieler anders. Er ist der Erste, dem dann auffällt, dass Littler irgendwie andere Darts hat. Und ich finde die Kombi, wie er das im Moment löst und wie souverän er auf verschiedenen Feldern auftritt, finde ich eigentlich beachtenswert und ganz, ganz wichtig einfach auch für die weitere Zukunft als Tourcard-Holder, mit welcher Konstanz er diese ersten Runden gewinnt. Ausnahme jetzt PC8, aber das darf ihm eben passieren.
Ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann ein bisschen schneller weiter mit den restlichen Deutschen, die jetzt auch alle keine positive Bilanz mehr haben. Gabriel Clemens hat ein Spiel gewonnen am Dienstag gegen Willie O'Connor, geht dann raus im Dauerduell mit Richard Veenstra. Diesmal gewinnt Flyers die Partie. Pascal Rupprecht höllische Auslosung gehabt an beiden Tagen gegen Ross Smith und gegen Christo Reyes, aber gegen Christo Reyes weitergekommen und dann gegen Stephen Bunting raus. Also der hat echt nur Granaten gespielt in dieser Woche. Matthias Ehlers, Glückwunsch da an Matthias Ehlers für den ersten Sieg auf der Tour. Die ersten 1250 Pfund drin in einem allerdings schwachen Match gegen Stefan Henderik. Da zwei Matchstarts überstanden, aber ein Zwölfer zum Match gespielt gegen den Belgier im Decider und geht dann raus gegen Michael van Gerven. Auch das wird zu einer Art Dauerduell. Matthias Ehlers danach gegen Shane McGurk raus am nächsten Tag. Und Jorik Hofkens kann auf einen Sieg immerhin zurückblicken. Alle anderen Deutschen mit Doppelniederlagen. Besonders bitter ist das für Lukas Wenig im Matchplay und Grand Prix Race. Geht an beiden Tagen in der ersten Runde raus. Die Erstrundenniederlage am Montag gegen James Wade war die erste Erstrundenpleite in dieser Saison. Ricardo Pietrezko mit zwei Niederlagen gegen Thorpe und Long. Grüllich zweimal gegen Van Dijvenbode und Nijman. Sind natürlich ganz andere Gegner als Pietrezko sie hatte. Gotthard gegen Gurney und Ratajski. Da kann man jetzt auch nicht viel sagen, ne, bei der Auslosung. Genauso wenig bei Kraft gegen Menzies und Van Dijvenbode. Aber Pietrezko bereitet auch schon Sorgen.
Am Ende des Tages muss man halt auch einfach sagen, dass hier so eine Bilanz von 18 Siegen zu 28 Niederlagen schon auch ein bisschen enttäuschend ist. Gerade wenn, ich sag mal, die Spieler, die sonst nicht die Leistungsträger der Sieg-Niederlagen-Bilanz sind, wie Leon Weber und Arno Merck, jetzt hier zum Beispiel nochmal quasi abliefern und das Ganze hochhalten, dann finde ich 18 bis 28 schon ein bisschen mau.
Um nicht zu sagen mau mau, 18-28 würde ich drauf wetten, dass wir genau diese Bilanz schon ein oder zweimal hatten. Ist mir total irgendwie im Kopf. Also ich finde vor allen Dingen hinsichtlich dessen, dass mit Leon Weber ein Spieler jetzt hier eine außerordentlich gute Bilanz hat, zum ersten Mal in einem Viertelfinale steht, ist es dann insgesamt dann doch, ja, jetzt auch eher enttäuschend, würde ich sagen. Aber es gibt eben zumindest ein paar Spieler mit Weber, mit Merck, die auch wichtiges Preisgeld hinsichtlich der WM haben einfahren können. Ansonsten deutschsprachig mal eben ganz kurz der Blick. Da gibt's ja eigentlich nicht viel zu erzählen, zumindest nicht viel Positives. Mensur bereitet keine Sorgen, hat gegen Damon Hatter ein super Spiel gehabt, gegen Greg Ritchie. Das sollte eigentlich ein Sieg sein am Folgetag, verliert aber beide Spiele. Belmont auch teilweise echt nicht gut gespielt und Rusty Jake Rodriguez hat noch kein einziges Mal über 86 gespielt in der gesamten Saison. Puh, also würde mich sehr wundern, wenn wir da jetzt das große sportliche Comeback noch in diesem Jahr sehen. Also Rusty ist eines der Sorgenkinder auf der gesamten Tour.
Ja, Rusty, nicht nur, dass er dieses Jahr kein einziges Mal über 86 gespielt hat, er hat auch noch keinen Sieg bei den Players Championship Turnieren und es verwundert umso mehr, wenn man nochmal bedenkt, wie er vor einem Jahr auf die Tour gekommen ist und was man sich dabei dann gedacht hat. Ansonsten, James Wade gewinnt sein 1000. Players Championship Spiel, Nils Sonnefeld verpasst einen 9er auf der Doppel-12 im Decider gegen Sebastian Biawetzki, verliert diese Partie dann aber noch und Stand jetzt hätten wir schon 6 Deutsche sicher für die WM qualifiziert, wenn jetzt Cut-Off wäre mit Martin Schindler, Ricardo Pietrezko, Nico Springer, Lukas Wenig, Max Hopp und Gabriel Clemens plus dann eventuell noch ein 7. Platz über die Super League, ne? Auch das natürlich nicht sicher, aber so schaut's aktuell aus mit der deutschen WM-Bewegung.
Und vielleicht hinsichtlich der deutschen WM-Bewegung kommt da ja auch noch jemand über die Challenge-Tour und das wäre jetzt der Übergang, um über die Turniere 6 bis 10 auf der zweiten Liga des Darts in Leicester zu sprechen. Es war ein höchst erfolgreiches Wochenende aus deutscher Sicht. Daniel Klose holt einen Titel am Freitag und Florian Preis holt einen Titel am Samstag. Der zweite von insgesamt, was sind es, 5 Turnierblöcken, hat dort stattgefunden und die Bilanz aus deutscher Sicht ja wirklich herausragend. Insgesamt muss man das auch insofern einordnen. Es gab zuvor erst 3 andere deutsche Titelträger auf der Challenge-Tour mit Dragutin Horvat, Michael Unterbuchner und René Adams. Jan, was sagst du zu der Entwicklung dort? Also Klose, klar, der hat irgendwie dieses Niveau jetzt vielleicht nicht in den höchsten Höhen, aber ist unfassbar konstant. Deshalb natürlich erstmal ein Statement. Bei Preis muss man sagen, da kommt jetzt auch sehr früh im Alter von 18 Jahren, er ist damit einer der jüngsten Challenge-Tour-Sieger aller Zeiten, der dann doch auch nächste Schritt muss man ja so eigentlich darstellen, oder?
Ich denke, das muss man so darstellen. Ich habe im ersten Moment gedacht, er hätte auf der Dev-Tour gewonnen, weil ich da an dem Tag ein bisschen anderweitig beschäftigt war und dachte, ja, dann wird das die Dev-Tour gewesen sein. Und dass der Sieg schon bei der Challenge-Tour kommt, finde ich, ist super. Es ist aber auch so eine stetige Entwicklung mit der Next Gen, wo er gut abliefert. WDF, wo er gute Ergebnisse hat und hatte. Und ja, ich fand ja sein Interview mit dir auch sehr beeindruckend, sein Mindset, was er da verkauft. Und ich glaube, es sind eben, man merkt bei ihm immer wieder, dass es nicht Worthülsen sind, sondern dass da vieles in die richtige Richtung geht. Er hat dann auf der European Tour Bühne Lehrgeld bezahlt, aber umso wichtiger ist, dass er hier bei einem viel schwierigeren Turnier wahrscheinlich mit viel mehr Gegnern, viel mehr Runden, kurzes Format, dass er da nachlegt und gewinnen kann. Ich hätte es von ihm dieses Jahr auf der Challenge Tour nicht erwartet.
Daniel Klose gewinnt gegen Callum Goffin im Finale, ansonsten nur zweimal über 90. Das ist eigentlich so das Klose-Niveau. Ne? Ich glaube, es reicht auch an vielen weiteren Turniertagen im Rahmen der Challenge Tour dann eher nicht für einen Titel. Aber er ist natürlich jemand, der selten so komplett nach unten absackt, Micha.
Ja, Daniel Klose ist jemand mit einem sehr soliden Grundniveau. Meistens niemand, der dich jetzt so komplett überrascht, der das Wahnsinnsspiel dann macht, aber jemand, der Momente einfach nutzt, der sein Grundniveau hat und damit häufig auch Spiele gewinnt. Also Spieler, die auf demselben sind, selben Niveau sind wie Daniel Klose, haben häufig die Möglichkeit zu entscheiden, wer die Partie gewinnt, wenn sie, ich sag mal, an ihr Leistungsniveau rangehen. Aber wenn sie ein bisschen fahrlässig sind, dann sind es häufig einfach Partien, die Daniel Klose auch gewinnt. Ob es jetzt auf der Challenge Tour ist, ob es in der Super League ist, bei der Next Gen. Ich finde, das zeichnet Daniel Klose manchmal aus.
Klose gewinnt das zweite Turnier am Samstag. Im ersten Turnier war er schon der beste Deutsche. Allerdings aus deutscher Sicht wirklich kein gutes Turnier. Klose in der Runde der letzten 32 raus im Decider gegen Jamie Hughes. Das Turnier gewonnen hat der 57-jährige Derek Coulson, der die bittere Q-School, wo er, glaube ich, um einen Leck die Karte verpasst hat, wirklich gut verkraften konnte. Der spielt nur einmal unter 90 auf dem Weg zum Turniersieg. Ansonsten beim Klose-Turniersieg unter Buchner in der Runde der letzten 16 mit einem starken Ergebnis. Und dann kommen wir auf den Samstag zu sprechen. Ted Evans gewinnt das erste Turnier im Decider gegen Aiden Kirk. Kirk verpasst da drei Matchstarts. Bruno Stöckli im Viertelfinale. Jack Aldridge auch, der High-Average-Man der Challenge-Tour, aber weiterhin ohne Titel, mit einem 102er-Average raus auf der Challenge-Tour im Viertelfinale. Bester Deutscher unter Buchner, letzte 32. Und dann eben kam das Florian-Preisturnier gegen Aiden Kirk im Finale. Kirk erst drei Matchstarts gegen Evans verpasst und dann vier Matchstarts im Finale gegen Florian Preis. Als weiterer Deutscher Lukas Dallmann zu nennen, allerdings Runde der letzten 32. Also das war dann auch aus deutscher Sicht komplett geprägt bis zum Ende von Florian Preis. Und Turnier Nummer 10 gewinnt Nathan Potter im Finale gegen Radek Saganski. Und na klar, mal wieder im Viertelfinale mit dem höchsten Losing Average Jack Aldridge als beste Deutsche unter Buchner Barkhausen im Achtelfinale und die beiden Schweizer Walpen und Stöckli in der Runde der letzten 32. Aktuell Klose die 9. der Order of Merit, Preis die 10. Joe Hunt, Derek Coulson und danach eine Riesenlücke zu Tommy Lischmann. Also Jan Hunt und Coulson können schon fast mit der WM planen, wenn sie, weiß ich nicht, so ein paar gute Ergebnisse noch haben, dann sieht er schon sehr, sehr gut aus. Also ein weiterer Turniersieg für beide. Und ich glaube, dann können die Tickets schon fast gebucht werden. Was geht für Klose und Preis noch? Also gerade auch Preis, das ist ja einer, der unbedingt so schnell es geht auf die Tour will. Traust du ihm zu, vielleicht gar nicht in die Q-School zu müssen mit diesem Standard, den er hat? Und er kann theoretisch ja auch noch auf der Dev-Tour was reißen?
Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende über die Dev-Tour einfacher ist, auch weil hier der Rückstand eben jetzt doch recht groß ist und die Preisgeldstruktur es dann schwierig macht, den Rückstand aufzuholen.
Gutes Wortspiel.
Andererseits, es kommen ja noch einige Turniere und ja, also mit Siegen geht immer viel, mit Turniersiegen auf der Challenge und auf der Dev-Tour und warum nicht, aber es wäre eher der Outside-Shot, würde ich sagen.
Vielleicht auch ein Outside-Shot auf eine Proto-Teilnahme? Also als 9. und 10. kannst du da schon mit rechnen. Jetzt waren ja in dieser Woche, ich glaube, 8 Spieler nicht dabei. Ne? Also 9 und 10 ist für beide eine realistische Chance da.
Also würde ich mich nicht sonderlich wundern, wenn wir sie irgendwie in Hildesheim oder so oder ja vielleicht irgendwo in den Niederlanden oder so dann nochmal bei der Pro Tour sehen würden. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da nachrücken. Und ich sag mal so, für Daniel Klose und für Florian Preis, also Platz 1 und 2 für die Tourkarte ist schon noch ein bisschen weiter weg, das zu erreichen, weil Hunt und Coulson einfach gut vorne weggehen. Aber der dritte Platz hat ja noch eine WM-Teilnahme mit dabei. Und da sind es halt 900 oder 950 Pfund. Das ist dann gar nicht der allergrößte Abstand. Also da könnte schon noch was gehen. Ich meine, wir haben jetzt erst 10 Turniere durch. Da kommt ja noch eine ganze Menge. Und wer weiß, also wer sagt denn jetzt nicht, dass vielleicht irgendwie Hunt und Colson als gefühlte Dauernachrücker bei den Players Championship Turnieren sich nicht vielleicht auch noch darüber dann zur WM qualifizieren und am Ende auch Platz 4 reichen kann?
Ansonsten die Challenge Tour in diesem Jahr erstmals ja auch relevant für World Cup Startplätze, zumindest bei den Nationen, wo eben keine gesonderten Touren stattfinden, beziehungsweise das ist natürlich Bedingung 1, wo jetzt auch keine zwei Spieler auf der Order of Merit auf der großen zu finden sind. Zum Beispiel bei Frankreich geht es um den Platz neben Thibaut Tricol und aktuell der Bernd Stromberg des Darts, Jacques Labre, ihm fehlen 800 Pfund auf Nicolas Thuillier. Also da könnte das französische Doppel erstmals anders aussehen. Bei der Schweiz Bruno Stöckli aktuell mit 250 Pfund Vorsprung auf Marcel Walten, dort das heißeste Eisen im Feuer neben Belmont. Bei den Ungarn könnte erstmals ein Richard Balog oder Laszlo Anschin neben Patrick Kovac spielen. Portugal aktuell Luis Camacho als aussichtsreicher Kandidat neben José de Sousa. Italien Manuel Scrudato, aktuell 150 Pfund Vorsprung auf Massimo Dante und viele andere. Scrudato aus Verona, Elektriker, also der italienische Rob Cross. Und ansonsten würde ich sagen, springen wir dann jetzt noch nach Riga, Nordic Baltic Tour, Turniere 3-4. Turnier 3 gewinnt Jonas Sørensen, Überraschungssieger aus Dänemark. Und Turnier Nummer 4 gewinnt Cor Dekker, der jetzt schon sehr, sehr gut ausschaut, was die WM-Teilnahme anbetrifft. Hat ja auch noch die Pro-Tour, ne? Also Cor Dekker, der großgewachsene Norweger, wird wahrscheinlich dann im Ellipelli wieder dabei sein. Nachdem das ja beim Debüt nicht so richtig gut lief, könnte ich mir aber vorstellen, dass Dekker dann jetzt auch bisschen mehr reißen will und auch wird. Das ist ja ein Spieler, der sich jetzt schon so ab, ich sag mal, dem vierten Quartal 2025 deutlich verbessern konnte, oder?
Ich finde, Cor Dekker ist ein Spieler, den ich, als er auf die Tour gekommen ist als Neuling, erstmal sehr unterschätzt habe. Wo ich dachte, das ist so ein Spieler, der jetzt einfach hier so ein bisschen mitläuft und der ab und an nochmal ein Spiel gewinnt, aber der jetzt hier nicht irgendwie das größte Niveau hat oder die größten Sprünge macht. Und ich finde, der hat sich echt gemacht. Also Cor Dekker ist jemand, den du echt ab und an mal auf dem Zettel haben musst. Nicht nur im Nordic- und Baltikraum, sondern jemand, der mittlerweile echt ein Niveau für die Tour hat und der sich auch zutraut, jeden zu schlagen. Also Cor Dekker hat mich da echt in meiner Meinung etwas Lügen gestraft.
Ich würde dir dazu stimmen, Micha. Ich hatte ja seinen Run ins Halbfinale in Basel hautnah miterlebt. Und ich finde so eben, ja, seit dem letzten Viertel des letzten Jahres geht da ein bisschen mehr. Und für ihn ist es sicher, also ist es einfach Gold wert, dass er die Chance hat, dann auf der Nordic und Baltic Tour vielleicht eben diese tieferen Runs auch gegen potenziell etwas einfachere Gegner quasi zu üben oder immer wieder zu erreichen. Und ich glaube, diese Kombi ist für ihn sehr, sehr gut. Und ich würde davon ausgehen, dass es für ihn auf der Pro Tour im Ranking auch weiter nach vorne geht.
Dann sprechen wir noch ganz kurz über die Qualifikanten für die nächsten Euro-Tours aus dem Nordic-Baltic-Raum. Zweimal Anton Östlund schlägt für München Walters Melderis und schlägt für Graz Jonas Gravesen. Und dazwischen Qualifier für Sindelfing, den hat Walters Melderis gewonnen. Der schlägt dann wiederum Anton Östlund. Also es gab zweimal in Folge das gleiche Duell mit jeweils unterschiedlichem Ausgang. Ist das European-Tour-Debüt für Melderis und damit auch die sichere Qualifikation für das Doppel mit Madas Rasma beim World Cup of Darts. Und die Order of Merit, Dekker, 3.900 Euro. Janni Havisto aktuell, der zweite WM-Starter mit 2.600 und dahinter auch schon eine Lücke. Andreas Harrison 1.700, da waren auch Averages dabei, die wirklich richtig schlecht waren. Bei Marco Kanteler auch so ein Evergreen, gibt es irgendwelche Datitis-Gerüchte, also scheint wohl jetzt auch nicht mehr so rund zu laufen. Das da also die spannendsten Themen aus dem Nordic- und Baltikraum. Weiter geht's dann Ende April in Finnland, danach noch Schweden, Norwegen und, das wurde angekündigt, Abschluss findet in Estland statt. Damit auch noch ein neues Land, wo erstmals Turniere ausgetragen werden. Vor allen Dingen auch der Abschluss der Tour, das kann natürlich dann nochmal spannend werden. Gut, dann würde ich sagen, jetzt von den kleineren Touren zur größten Tour von allen, der Premier League. Spieltag 8 hat stattgefunden.
Ich dachte eigentlich, jetzt kommt der Samsener Storchencup, aber gut, machen wir halt erst Premier League.
Ich habe ja zum Glück gesagt, die größte Tour von allen. Ansonsten hättest du natürlich recht gehabt, wenn ich das größte Event gesagt hätte. Sprechen wir über Spieltag 8 in Berlin. Parallel zum Live-Podcast erneut hat das Ganze stattgefunden und Luke Littler hat den Titel gewonnen mit seinen 9 Darts. Du hast eben schon auf Max Hopp Bezug genommen, der hat es als erstes bemerkt. Luke Littler hat es dann auch auf der PK, der du beigewohnt hast, Jan, gesagt, es war, glaube ich, ein Refresh jetzt nach dem Saudi-Turnier, den es da gegeben hat, weil da hat er sie ja auch schon mal eingesetzt. Das lief ja dann irgendwie gar nicht, war gar nicht zufrieden und jetzt hat er es nochmal versucht. Und jetzt, Jan, lief es deutlich besser.
Jetzt lief es deutlich besser, auch nach all der Vorgeschichte, Luke und das deutsche Publikum. Hat er dann gesagt, er muss hier was Neues ausprobieren, zurück zu den Darts. Da hat er auf der PK eben auch nochmal gesagt, dass im Practice Room er mit diesen Darts wirklich überaus häufig das Bull getroffen hat. Und dann haben seine Eltern, glaube ich, sogar zu ihm gesagt, jetzt nimm die doch mal. Und dann hat er diesen Rat befolgt. Und das Bull-Finish sollte ja im Verlauf des Abends dann bei ihm nochmal eine größere Rolle spielen. Also alles richtig gemacht. Und äußerlich hat man das, sehen die Darts, wenn du eben nicht Max Hopp bist, den alten relativ ähnlich, insbesondere wenn du dann den weiten Weg auf die Bühne gucken musst. Aber insgesamt ein gelungener Abend für Luke Littler, der auch ja über alle drei Matches sensationelle Averages auspackt und hier den ganzen Abend über eigentlich keinen Zweifel dran lässt, dass er eben seinen ersten Titel auf deutschem Boden holen möchte und holen wird.
Ja, macht's wirklich mehr als gelungen, ne? Also 6-3 gegen Stephen Bunting mit einem 106er Schnitt, das war schon eine Wahnsinnspartie. Dann Johnny Clayton weggefegt mit einem 109er Schnitt und dann im Finale nochmal 106 Punkte gegen Michael van Gerwen, checkt zweimal den Big Fish. Also ja, es ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Ich erinnere mich noch, Kevin, ne, wie wir da im Auto saßen nach dem Live-Podcast auf dem Weg zurück nach Hause zur Unterkunft und es eigentlich nicht fassen konnten, was Littler da hinten raus auf einmal gemacht hat. Also wirklich, wäre Littlers Spiel hier vom Premier League-Abend ein Gemälde, dann wäre es definitiv in der Kategorie Surrealismus.
Ja, wobei ganz surreal ist es ja dann nicht, ne? Man erlebt eben diese Averages über 100 von ihm ja quasi dauernd und ja, es ist dann nochmal ein Stück drüber. Für mich war eigentlich sogar das Spiel gegen Bunting so ein bisschen das Spiel des Abends, denn Bunting spielt ja selber fast 108 Punkte und die hatten kaum Travelers Visits, hatten ein Wahnsinnstempo. Es war wirklich fantastisch. Natürlich im Finale auch, es war enger, es geht dann am Ende 6-4 für Luke Littler aus, nachdem Michael van Gerwen ganz knapp auf der Doppel-20 es verpasst, den Decider zu holen, gewinnt Luke Littler dann mit seinem zweiten Big Fish in diesem Finale, dieses Finale und das war schon, da ist die Halle wirklich nochmal aus dem Sattel gegangen und er hat ja insgesamt 3 Finishes auf Bull sogar in den 6 Legs, die er gewonnen hat. Also es war wirklich fantastisch und MVG war ein würdiger Gegner. Trotzdem genau hat mir das Spiel gegen Bunting noch ein klein bisschen besser gefallen, aber das ist dann, der eine Kunstliebhaber mag das eine, der andere das andere Gemälde lieber.
Michael van Gerwen mit dem Finaleinzug, aber auch mit 3 wichtigen Punkten, hatte ja zuletzt deutlich an Boden verloren und ist jetzt wieder voll im Rennen, hat diese 3 Punkte natürlich auch bitter nötig gehabt im Rennen um die Playoff-Teilnahme. Schlägt Humphreys 6-3, schlägt Rock 6-3 und verliert gegen Littler 4-6 und hatte jetzt auch kein Stinkerspiel dabei. Ich glaube, das ist erstmal die positivste Erkenntnis von allen, weil er ja doch so ein bisschen wankelmütiger unterwegs ist. Ansonsten Josh Rock holt den ersten Sieg, sollte natürlich unser drittes großes Thema sein jetzt mit Blick auf die Premier League. Gewinnt gegen Johnny Clayton, danach sehr, sehr emotional gewesen. War kein gutes Spiel, beide spielen unter 90. Ja, für Josh Rock muss es sich trotzdem wie eine riesige Erlösung angefühlt haben. Das hat man ihm ja auch angemerkt. Und ansonsten, ja, Jan, dein Take noch zu Josh Rock?
Ich also, meine, du ich hast sagen, genau, man hat das ganz eindeutig. Man hat es ganz eindeutig gesehen. Der ist ja da auf der Bühne zusammengebrochen, als hätte er gerade seinen ersten Major-Titel geholt. Also es hat ihm unwahrscheinlich viel bedeutet. Es war ja eher ein Gurkenspiel, was er da an sich gezogen hat, war auch sicher das schlechteste Spiel des Abends, aber für ihn eben ganz bedeutend, nicht immer wieder danach gefragt zu werden, wann holst du denn endlich deinen ersten Sieg? Und vielleicht hat er in dem Moment noch davon geträumt, so wie Stephen Bunting letztes Jahr, dann sieglos nach Berlin zu kommen und mit dem Bär-Pokal auf dem Arm heimzugehen. Dazu hat es dann nicht gereicht, dazu war die Leistung gegen MVG dann doch zu schlecht und aber ganz, ganz wichtig und dem ist eine Riesenerleichterung oder eine Riesenlast von den Schultern gefallen.
Bleiben wir bei dir, Jan. Wir brauchen natürlich deine besondere Expertise als Darts-Doc. Wir müssen über Rian van Veen sprechen, der jetzt nach einer Woche Pause wegen der Entfernung von Nierensteinen wieder dabei war. Letztlich ohne Chance beim Aus gegen Gervin Price im Viertelfinalspiel, spielt ja knapp 90. Was sagst du denn dazu? Oder Micha, du hebst den Finger.
Ja, ich wollte ganz subtil hier so ein Wortspiel reinbringen. Ich wollte sagen, dadurch, dass er jetzt endlich wieder zurück ist, ist, glaube ich, Rian van Veen ein riesengroßer Stein von der Niere gefallen. Naja, gut, komm.
Ein Rock. Jan, falls du dich erholt hast von diesem sensationellen Wortspiel, gerne, nur zu. Also wir brauchen deine Expertise.
Genau, es ist. Du hattest mich ja, als die Diagnose die Woche vorher bekannt wurde, hattest du mich mal angeschrieben und hast gesagt, ist die Ausfallzeit wie im Fußball auf unbekannte Zeit oder womit würdest du rechnen? Ich hatte dir damals, glaube ich, geschrieben, ja, ich würde so von einer Woche ausgehen, wobei man bei Nierenstein sagen muss, da gibt es welche, die müssen eben operativ entfernt werden, andere können so mit Schallwellen zertrümmert werden. Und er hat ja wohl doch eine richtige Operation gehabt. Das ist wirklich kein Prozedere, was total schön ist. Er hat ja selber auch Bilder aus dem Narkoseraum gepostet. Also das nimmt so ein Organismus schon mit und man hat ihm das angemerkt, auch wenn Spötter jetzt sagen würden, wo ist denn hier der Sport beim Darts? Aber der war noch nicht ganz auf Touren. Der war auch ungenauer. Und das kann man sich schon vorstellen, wenn du da im Bereich der Nieren im Rücken es dich vielleicht doch immer noch mal wieder zwickt oder reinschießt oder du Sorge hast, dass dir ein Gervin Price vielleicht gleich bei der Umarmung da in den Bereich haut. Also der war unentspannt, nicht ganz so gut. Wir hatten zwischendrin mit Benny Scherb auch überlegt, ob es nicht besser gewesen wäre, dann ein 0-6 in Kauf zu nehmen und sich doch eine Woche länger zu erholen. Er hat dann ein 6-1 noch geholt, aber es war eindeutig, dass er noch mitgenommen war und dass das Ganze noch ein bisschen braucht. Er hat Ausreißer gehabt in seinem Wurfbild, wie man es von ihm so nicht kennt. Aber er war auch eindeutig froh, wieder auf der Bühne zu stehen.
Wie hat dir ansonsten in Berlin, ich sag mal vom ganzen Drumherum, das Klassentreffen der deutschen Dartszene gefallen, Jan?
Ach, ja, das hat mir ganz gut gefallen. Also einmal würde ich sagen, Darts in einer so großen Arena habe ich noch nicht gesehen. Das Größte, was ich bisher gesehen hatte, war Darts in der St. Jakobshalle in Basel, wo auch mehrere tausend Zuschauer reinpassen. Das ist schon spannend und interessant, dass in einer Halle, in der vor kurzem noch irgendwie die Orlando Magic gespielt haben und man da Basketball beobachtet, dass die Leute wirklich Meter hoch über dir unter dem Hallendach sitzen und auf diese Bühne schauen. Trotz allem hat es stimmungstechnisch wirklich gut geklappt. Das hat sich vom Floor gut nach oben übertragen. Natürlich, wahrscheinlich ähnlich wie bei Konzerten oder Bands, würde ich dann doch eher das Wohnzimmerkonzert des Eli Pellis in etwas kleinerer, gedrängter Manege vorziehen, ist stimmungstechnisch doch ein bisschen besser, aber es ist sensationell zu sehen, wie viele Leute du mit Darts in so einer Halle locken kannst. Und auch sonst war natürlich aus der, ich sag mal, deutschen Dartszene oder was so drumherum dazugehört von den Medien, ob es jetzt Adrian Geiler war, der für DAZN dort war, ob es eben Max Hopp oder Robbie Marjanovic waren, die für Sport1 da waren, von Shortleg, Benny Scherb, dann Max Mainz war da. Also es war wirklich wie so ein kleines Klassentreffen. Aber auch ein paar andere Leute. Die Taz hatte einen Sportjournalisten dabei. Der Deutschlandfunk hatte Christopher Weingart geschickt. Also Darts erreicht auch andere Sphären als früher. Und das zu sehen, war wirklich, wirklich beeindruckend.
Stichwort deutsche Dartszene, zu dieser gehört natürlich auch seit Jahren Philipp Brzezinski, der den Master of Ceremonies Job ja außerordentlich gut gemacht hat. Dennoch frage ich mich, also aktuell gleicht das ja fast eine Heiligsprechung von Philipp Brzezinski. Da würde mich auch deine Sicht der Dinge interessieren, Jan, als jemand, der vor Ort war. Ich denke, also er ist über jeden Zweifel erhaben ein viel besserer MC als Lewis Jones. Er ist übrigens ein viel fehlerfreierer MC als auch John McDonald je war. Er macht gar keine Fehler. Deshalb eins plus, eins mit Stärchen und trotzdem diese Heiligsprechung, die es da, diesen Kult, den es da gerade um Philipp Brzezinski gibt, den verstehe ich jetzt auch nicht. Also bin ich schon zu alt für Social Media? Woran liegt's?
Ich glaube, du bist nicht zu alt für Social Media. Wenn hier einer zu alt wäre dafür, dann bin ich es. Aber auch ich sehe das ähnlich. Ich finde, genau, Philipp macht seit Jahren einen fantastischen Job. Wir wissen, du weißt, was du bei ihm kriegst. Und das weiß die PDC Europe, das weiß die PDC. Und ich finde, es ist völlig berechtigt, dass man ihn mehr und mehr auch irgendwo mit einsetzt. Andererseits, wenn du ihn jetzt da auf der Bühne siehst, er macht eben das, was er bei der European Tour auch macht. Und das macht er fehlerfrei und er hat da seine Abläufe. Das gefällt, glaube ich, auch den Spielern, dass sie wissen, wie sie angekündigt werden. Ja, dass irgendwie, wo kommt er her, wie viele Titel hat er gewonnen, dass das sehr eingespielt ist und man sich drauf verlassen kann. Und ja, bei Jones ist es halt so, da weißt du nicht, sagt er jetzt gar nichts zu dir, was kommt diesmal, wie intoniert er das Ganze? Luis Jones hat es natürlich auch schwer gehabt, gleich auf den ganz großen Bühnen mit John McDonald verglichen zu werden. Vielleicht hätte man da auch eine Zwischenlösung oder den anders heranführen können, den Cut nicht so brutal machen zu können. Da hat es Philipp ein bisschen leichter mit seiner jahrelangen Erfahrung und auch dass das Publikum ihn jahrelang kennt. Er hat es toll gemacht. Ich finde, er verdient weitere Auftritte, auch vielleicht eben beim einen oder anderen großen PDC-Turnier. Aber das jetzt alle so tun, als wäre alles andere furchtbar und es gibt nur Philipp, ist dann, finde ich, auch ein bisschen überhöht.
Ich meine, er kann ja nichts für. Also nicht falsch verstehen. Ich finde nur, das zeigt halt, und ich habe auch lange gesagt, hier gibt ihm Zeit und so, ne? Aber das zeigt halt, sorry, wie ausbaufähig Luis Jones ist. Dass es reicht, in Anführungsstrichen, wirklich komplette Fehlerfreiheit an den Tag zu legen, aber eigentlich ansonsten alles so gut, zweifellos, aber dann auch so zu machen, wie man das seit Jahren kennt von der European Tour, dass es reicht, für diese Art der Heiligsprechung sollte Luis Jones und der PDC und denjenigen, die das entschieden haben, zu denken geben, aus meiner Sicht.
Und da bin ich ganz bei dir und ich habe mir auch ein paar Walk-ons vom Samsener Storchencup, auf den wir nachher noch kommen, angeguckt. Und da war die Ankündigung eben zum Teil auch besser als das, was Luis Jones macht. Und ich glaube, das sagt alles, diese ganz große Bühne, Eli Pelli, das war vielleicht alles ein Step zu früh. Die PDC wird ihm noch ein bisschen Zeit geben. Und aber da ist jetzt, glaube ich, schon ordentlich Druck drauf, so social medial, wie das Thema im Moment behandelt wird.
Also dann vielleicht bei der nächsten WM als MC Jörg 100 Mark, würde ich mal in den Raum werfen.
Man kann ihn ja aus Vermarktungsgründen dann auch Jörg 50 Euros nennen im englischen Raum, aber nee, im Ernst, also Jörg 50 100
Cent.
Mark. 50 Cent, genau. hat noch einen eigenen Walk-on, so irgendwie ein 50 ja. Cent Banger. Aber würde ich fühlen, Jörg 100 Mark, eine absolute Legende dort, hat er irgendwie schon, habe ich in der Lokalzeitung jetzt heute noch gelesen, hat er gar nicht gesagt, hat er schon irgendwie jeden Amateurfußballverein trainiert und so, ne, merkst du auch, ne, der kann mit Menschen einfach, aber im Ernst, also
das,
der macht das jetzt
im
zweiten oder dritten Jahr in Folge richtig, richtig gut und er macht's halt wirklich besser, sorry to say, er macht's besser als der Standard-MC der PDC aktuell. Und das ist dramatisch. Also Philipp Brzezinski top, aber Luis Jones ist es, Stand jetzt zumindest noch nicht. Kommen wir zu einer Art Zwischenfazit, denn es gab ja auch den Media Day. Ich habe ja schon ein bisschen was berichtet im Live-Podcast und wer da noch die ganzen Dirty Details hören will, der ist dann dazu natürlich eingeladen, da noch reinzuhören. Wir haben ja den Live-Podcast auch am Sonntag, meine ich, dann veröffentlicht. Findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, auf allen Kanälen. Und bei einer Art Zwischenfazit würde ich sagen, wir gehen einfach die Tabelle mal runter. Luke Littler mit 21 Punkten jetzt da, wo er hingehört. 3 Tagessiege, insgesamt nun 13 in der Premier League in 3 Jahren. Average-technisch die Nummer 1, doppeltechnisch Platz 4. Den Abend zuvor hat er laut eigener Aussage verbringen wollen mit chillen YouTube, TikTok. Also denke ich mir auch, also wie langweilig kann eigentlich ein Leben sein? Ne? Also aus meiner Sicht, ne? Aus seiner Sicht sieht es anders aus, aber gut. Pfiffe geben ihm eine zusätzliche Motivation, hat er mir gesagt. Und er bereut auch die Aktion nach dem Cross-Spiel überhaupt nicht, denn Zitat, es war die Wahrheit. Also Luke Littler hat da nochmal so die ganzen Sachen auch nochmal eingeordnet und das auch in einer Klarheit eingeordnet, die mich jetzt nicht überrascht hat, so ist er einfach, aber sollte man sicherlich so sich auch nochmal vor Augen führen. Und Jan, du hast ihn ja auch gefragt, nach seinem Sieg am Donnerstag, wie es denn aussieht mit weiteren Turnieren in Deutschland, und wir hören mal rein, was er da gesagt hat.
Yeah, I mean, maybe. Obviously the crowd were very good tonight, very respectful, but yeah, it's just all about my schedule, obviously doing days and obviously weekends with sponsors, but yeah, if it comes around and obviously if I need to go to the likes of Germany to get to Dortmund, then obviously I'll have to go.
Ja, finde ich spannend, dass er sagt, okay, wenn ich zur EDC hin möchte und dann halt nach Deutschland muss, um das zu schaffen, dann würde ich das auch machen. Also anscheinend ist da diese European Tour Verhärtung, nicht in Deutschland zu spielen, dann nicht ganz so hart. Finde ich aber auch nur gut und richtig, das jetzt hier nicht so irgendwie in Stein zu meißeln und zu sagen, in Deutschland hier mache ich jetzt gar nichts mehr. Und ja, würde mich jetzt auch nicht total wundern, wenn wir ihn irgendwie, weiß ich nicht, dann im Laufe des Jahres nochmal irgendwo sehen. Ja, er hat mit seinem Titel auf der European Tour eigentlich schon fast alles gemacht, was er braucht, aber trotzdem, warum denn nicht?
Also ich habe auch aus Kreisen der PDC Europe gehört, dass da definitiv noch nicht alle Turniere abgesagt sind und er ihnen gegenüber auch gesagt hat, genau, es ist durchaus möglich, dass er noch das ein oder andere Mal aufkreuzt. Und vielleicht war dieser Abend, und wenn er über den nachdenkt, dann doch mal jetzt Grund für ihn, das Kriegsbeil so ein bisschen zu begraben, denn so richtig viel vorgefallen ist auch einfach nicht, wenn er in Deutschland war.
Sprechen wir über die klare 2, immer noch die klare 2 der Premier League-Tabelle. Jonny Clayton nach der Hinrunde bei 19 Punkten. Er muss nicht mehr viele weitere draufsatteln, um die Premier League Playoffs zu erreichen. In den letzten Jahren war 24, 25 so die entscheidende Marke. Und das sollte er nach menschlichem Ermessen schaffen, auch wenn er zuletzt zweimal in Folge 0 Punkte eingefahren hat. 2 Tagessiege in Summe stehen bei Jonny Clayton zu Buche. Average technisch nur Platz 5. Aber die Doppel, die stimmen wie bei keinem anderen Spieler. Da ist es Platz 1. Und ich fand vor allen Dingen die Aussagen spannend von Jonny Clayton, die gar nicht so viel mit dem Sportlichen zu tun hatten. Das wissen wir alle, wie die Situation ist und so, ne? Sondern bei Media Day habe ich ihn auch mal konkret gefragt mit seiner Gicht und so. Natürlich hatte ich auch im Hinterkopf, was würde Jan wohl dazu sagen? Wie würde er als Dartsdoc das Ganze einschätzen? Und ich habe ihn dann konkret gefragt, tauscht er sich denn auch mal mit Christian Kist, dem anderen Gichtpatienten auf der Tour, aus? Und das hat er verneint, aber hat dann doch relativ deutlich was zu seiner Medikation gesagt. Und da bin ich danach natürlich auf die Einschätzung von Jan gespannt.
No, I don't really. We don't talk about it really. But I know Christian suffers gout much more than me. So I think Christian's medication, he takes much more medication than what I do. As in, you know, I think I'm on 400 milligrams of allopurinol a day. I think Christian's on much more than that. So it's just trying to keep the acid out of your system. So I think Christian really suffers badly with gout. You know, I'm not that bad, but I do get bouts of it.
Diagnose Dartstock, Jan.
Eigentlich sollten wir darüber, glaube ich, sprechen, wenn du das andere Thema, was du im Live-Podcast schon zu Jonny Clayton gesagt hast, wenn wir das auch abgehandelt haben. Naja, er sagt, er nimmt ein Medikament zum Senken der Harnsäure. Es ist so bei der Gicht, dass Menschen, die zu viel Harnsäure in ihrem System haben, da kristallisiert quasi diese Harnsäure aus, und sie macht es leider sehr, sehr gerne in Gelenken, am liebsten im Großzehengrundgelenk. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, gibt eine akute, schmerzhafte Entzündung. Deshalb ist ein Ziel, die Harnsäure zu reduzieren. Das kann man entweder machen, indem man Medikamente gibt, das genannte Allopurinol, um die Harnsäure zu senken. Man könnte es aber auch anders machen, indem man seine Diät ändert, denn die Harnsäure fällt nicht vom Himmel, sondern sie ist meistens in Lebensmitteln enthalten. Diese 400 Milligramm, die er da erwähnt, sind eigentlich ziemlich viel. Ich wundere mich, dass Kist noch mehr nimmt. Man würde bei uns eher so 300 Milligramm einsetzen, und man kombiniert das eigentlich dann mit so entzündungshemmenden Medikamenten wie Ibuprofen, Voltaren, Diclofenac, wie sie alle heißen. Da muss ich doch mal gucken, ob ich ihn, wenn er mir das nächste Mal über den Weg läuft, da vielleicht nochmal andere Ratschläge geben. Aber das A und O jeder Gichtbehandlung ist die fleischarme und alkoholarme Diät.
Und das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe es im Live-Podcast gesagt, daher weiß es auch schon. Also er ist, Zitat, Dönerliebhaber und auch das hat er so klar gesagt, er ist so der 22-Uhr-Döner-Typ. Ne? Das ist natürlich dann genau die Zeit, wenn man sich jetzt nicht mehr sowas rein inhalieren sollte. Er hat dann auch gesagt, ja gut, also ich bin halt 51 und ein Sixpack bekomme ich nicht mehr, ne? Und streichelte sich so ein bisschen über die Wampe. Also Johnny Clayton ist natürlich ein Original und ich entnehme deinen Ausführungen, dass man da irgendwie ansetzen sollte schon, ne?
Ich möchte einmal in den Raum stellen, ohne zu werten, wer von uns kennt denn unter den Top 100 Tennisspielern einen oder zwei mit Gicht oder gar in der Fußball-Bundesliga? Also ich glaube, es hat schon mit den Ernährungsgewohnheiten im Dartsport gibt es eine enge Verknüpfung, dass da zwei aus den Top 100 öffentlich mit ihrer Gicht an die Presse gehen.
Micha, du bist ruhig. Das heißt, es gibt keinen Tennisspieler, der dir jetzt ad hoc einfallen würde, weil du bist der Tennisexperte unter uns.
Ich habe kurz überlegt, aber ich wüsste wirklich niemanden, der im Tennissport mit Gicht unterwegs ist. Also ich glaube, sobald das der Fall ist, bist du auch nicht mehr in den Top 100, weil du einfach nicht dein Leistungsniveau so abrufen kannst.
Bleiben wir dann bei den Walisern. Es gibt immer noch eine Lücke zwischen Platz 2 und 3. Gervin Price 14 Punkte, ein Tagessieg, average technisch Platz 4, Doppel Platz 2. Das sind sehr, sehr gute Werte. Kommt jetzt darauf an, ich glaube, realistisches Ziel muss sein, nochmal die 14 Punkte auch in der zweiten Hälfte zu holen und dann wird er in den Playoffs dabei sein. Er war mal wieder am Meckern, nachdem er da im Halbfinale raus war. Keiner hat so richtig verstanden, was war, Jan? Fragezeichen.
Es hat wirklich keiner verstanden. Es kam aber auch natürlich ein bisschen danach, sodass du es nicht mehr kontrollieren konntest. Er hat sich ja über irgendwelche Winde beklagt und irgendwie so nach dem Motto, warum spielen wir eigentlich nicht gleich am Strand, wenn das immer, wenn das hier immer so eine Katastrophe ist. Von den anderen Spielern hat das wohl keiner wahrgenommen und ich glaube auch von den Offiziellen und Medienschaffenden, die im Bereich der Bühne waren, und es gab ja einige Interviews auch von der Bühne, war es jetzt auch keinem aufgefallen. Ich finde, er hat eigentlich wieder eine tolle Leistung abgeliefert. Ich finde, er ist für mich neben Luke Littler und im Moment Michael van Gerwen der überzeugendste Spieler in der Premier League, und ich finde es schade und unnötig, dass er dann immer irgendwelche Nebenschauplätze aufmacht. Das hätte es nicht gebraucht, aber wenn er es so empfunden hat, dann soll er es äußern. Ob man sowas dann gleich auf Social Media wieder rausposaunen muss, aber ich sag mal, zu anderen Posts von ihm ist das ja noch relativ harmlos.
Ich würde sagen, wir freuen uns auf die Premier League Beach Season mit Gervin Price und Co. und sprechen dann jetzt über Michael van Gerwen, der mit 13 Punkten knapp hinter Price lauert. Auch einen Tagessieg geholt, average technisch nur die 6, doppeltechnisch die 5, also hat dann doch mehr rausgeholt, sag ich mal, aus eher etwas schwächeren Leistungen. Er sagt nochmal, war jetzt auch nicht der erste Interviewtermin, wo er das so klar gesagt hat, ne, Leben total verändert, 17 Jahre in einer Beziehung gewesen, jetzt ja aktuell genießt er das Leben als Single-Mann. Fand ich dann total unnötig. Der PDC-Medienmitarbeiter hat dann nach irgendwie der fünften Frage, die so eher auf der Ebene stattfand, dann irgendwann gesagt, ja, bitte sportliche Fragen. Und Michael van Gerwen guckt dann auch zu ihm rüber, weil ihn hat das gar nicht gestört. Und er hat eigentlich die Themen auch fast dann so ein bisschen weiter bestimmt mit seinen Antworten und war überhaupt nicht pikiert von diesen Fragen, aber das nur am Rande. Und dann gab es eine Frage, die rein sportlicher Natur war, auf die Michael van Gerwen aber nicht sportlich geantwortet hat. Es war ein einfacher Lacher, gebe ich zu, beim Live-Podcast, aber Michael van Gerwen, als hätten wir uns abgesprochen, er hat mal wieder geliefert bei Media Day. Die Frage von mir an ihn war, ob er denn aktuell mit Blick auf seine Situation in der Rangliste doch vermehrt auf dartsrankings.com schaut. Und hier hört ihr die ganze Antwort in voller Pracht.
No, I can't say.
Say it.
I'd rather watch Pornhub than the Dutch rank. No, of course I don't. But people tell me, do you know what I mean? But I don't really. Back in the day, you couldn't see all the rankings. Do you know what I mean? When I 15 years ago, they didn't have so many rankings, and now it's.
All the races
towards the world champion. It's all of nonsense, isn't it? Just, you know, when you do, I didn't have a good year last year, so you know this year is really going to be really important. There's no rocket science, is it? So you need, I'm not stupid. I know exactly I have to do well, and otherwise it's next year again. Do you know what I mean? I keep battling, don't worry. I'm not going away.
Micha, zwei Punkte dazu. Erstens wird, glaube ich, schwer, den Ton noch zu toppen als einer der weirdesten O-Töne des Jahres. Und zweitens, Also wenn ich mir manche Spieler anschaue, wie unsicher sie sind, ob ihrer Ranglistensituation, dann glaube ich, ist es für den einen oder anderen dann doch eine Raketenwissenschaft, dieses ganze System zu durchsteigen.
Also erstens ja und zweitens, das stimmt, also für den einen oder anderen ist es schwer, das zu durchsteigen, weil er auch, also andere Spieler an diversen Cut-Offs sind, jetzt nicht genau wissen, was zählt, wie, wo rein und so weiter. Und bei Michael van Gerwen war es jetzt halt einfach über die letzten 37 Jahre so, dass er halt gefühlt immer überall mit dabei war und sich nie irgendwo Gedanken machen musste. Und ob er jetzt mal, weiß ich nicht, auf der European Tour als 1, 5 oder 9 mit dabei ist, ist ja am Ende des Tages auch egal, ist gesetzt und so weiter und so fort. Deswegen, das ist halt die Sache. Ich glaube, dass er oder sein Management sich halt irgendwann demnächst anfangen müssen, damit zu beschäftigen, wenn es halt so weiterläuft und er jetzt hier nicht irgendwie den großen Titel holt oder sich das Preisgeld wieder zurückholt, / verteidigt. Von daher, ja, ich glaube, die Beschäftigung mit dem Ranking, mit dem Ranking-System fängt dann irgendwann demnächst an und da muss er schauen, dass er sich dafür vielleicht noch ein paar freie Minuten einräumt.
Wo er offenbar freie Minuten eingeräumt hat, ist, um darüber nachzudenken, wie denn eine bessere Premier League aussehen könnte. Denn das war natürlich auch wieder Thema und ich habe ihn konkret mal gefragt, in einer perfekten Michael van Gerwen-Welt, wie würde denn seine Premier League überhaupt aussehen? Wir wissen ja, dass er mit dem aktuellen Modus nicht einverstanden ist, so wie viele andere auch, wir inkludiert. Und er meint, erste Hälfte wie früher, die ersten 8 Spieltage und dann die Spieltage 9-16, so wie jetzt. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Was hältst du davon oder was haltet ihr davon?
Könnte ich mir vorstellen. Also grundsätzlich alles besser als einfach so, wie es jetzt ist.
Ich muss sagen, ich habe, als ich das erste Mal gehört habe, dass er es da gesagt hat, ja, ich finde das eigentlich eine richtig gute Idee. Also und du kannst es sogar noch ein bisschen anders machen als früher. Nimm statt 10, 12 Spieler mit, dann hast du nämlich auch wieder 6 Spiele pro Abend. Dann ist der Abend ein bisschen länger und dann machst du ja eine Judgment Night. 8 Leute bleiben über und die spielen dann halt noch 8 Wochen ihre Turniere aus und dann das Final Four. Also ich finde es eigentlich von all dem, was wir auch in den letzten Jahren uns überlegt haben, mit die beste Idee.
Ich finde es vor allen Dingen dann gut, wenn du es eben mit mehr als 8 Spielern machst. Also das wäre aus meiner Sicht schon Bedingung, dass du dann da eine Judgment Night reinklopst, dass du wirklich 6 Spiele pro Abend hast mit 12 Spielern. Es gibt dafür auch genügend Leute. Dann kommen die besten 8 weiter und die spielen dann im aktuellen Modus so weiter und dann könnten alle irgendwie fein damit sein. Vielleicht weiß er ja auch schon etwas mehr und vielleicht geht es in die Richtung. Wir dürfen da auf jeden Fall gespannt sein. Und zum Thema MVG. Er war natürlich auch wieder mit Stephen Bunting, muss ich an der Stelle sagen, so der spannendste Gesprächspartner an diesem Tag bei Media Day. Und Thema Bunting ist natürlich dann auch ein gefundenes Fressen gewesen, auch für Michael van Gerwen. Das Thema Pfiffe und der Umgang damit und die Antwort von Michael van Gerwen, würde ich sagen, spricht Bände.
If you give it attention, it's going to get worse. So don't give it attention. So who cares? It is what it is. You can't change it anyway. So what's the point to moan about it? We're not snooker, we're not tennis, we are darts. Same you tell, yeah. Say you say to a football fan he's not allowed to sing. That's exactly the same. Just let them enjoy it, let them do whatever they want.
Ja, finde ich genau richtig, diese Einstellung. Wir haben das neulich ja schon mal besprochen und da haben wir ja beide schon gesagt, der einzige Spieler, auf den wir kamen, den das offensichtlich nicht touchiert, egal was die Fans machen, ist Michael van Gerwen und das ist für mich die einzig richtige Einstellung, in den Spielen damit umzugehen. Ja, man kann es im Nachgang kritisieren, man kann das auch sagen, aber in den Spielen sollte man eigentlich so Profi genug sein, wie Van Gerwen das hier jetzt beschreibt und mach einfach dein Ding.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Genauso musst du es anfassen und einfach gut, dass er es auch so klar ausspricht.
Machen wir weiter mit Luke Humphries, der mit 11 Punkten dasteht, noch keinen Tagessieg hat einfahren können. Average-technisch aber die 2 ist, die Doppel funktionieren nicht, hat er auch eingeräumt bei Media Day. Platz 7, das ist natürlich nicht das, was sich Humphries vorstellt. Auf lange Sicht ist er aber aus seiner Sicht der Einzige, der Luke Littler gefährlich wird. ja, finde ich, ist eine relativ steile These, hatten wir im Live-Podcast schon besprochen. Ich finde, insgesamt ist Humphreys einer, der aktuell sehr unterm Radar läuft und fast ein bisschen langweilig ist. Rian van Veen haben wir schon besprochen, kann man jetzt auch nicht so richtig bewerten, muss langsam wieder in die Punkte kommen. 9 Punkte sind es, Platz Nummer 6. Die Doppel sind da nicht das Thema, Platz 3, aber Average Platz 7, also muss da wieder ein bisschen in die Vorhand kommen. Stephen Bunting mit 7 Punkten vor letzter. Ein Tagessieg eingefahren, Average technisch die 3, doppeltechnisch die 6, also sind einfach deutlich bessere Werte, war letztes Jahr auch so, aber fährt zu wenige Siege ein. Und Bunting, habe ich schon erwähnt, war natürlich dann ein spannender Gesprächspartner und sagte auch, dass im Prinzip, also der Subtext war, die Pfiffe in Göttingen sind schon gar kein Thema mehr und offenbar wieder vergessen. Er hat sich wieder sehr positiv diesmal über die deutschen Fans geäußert.
Yeah, I don't do social media for the critics, I do it to show my personality, to show my side. More so to the fans, to be honest, who pay good money to come and watch us. And I think it's important to show that side. I've done a message today in German. My German is terrible, but I get some help to say the words. And yeah, I think it's important to give back to the German fans. It took probably half an hour to record the German message this afternoon. But I small things like that go a long way with the fans. And I think it's so important that we keep on top of the social media. The YouTube channel is doing really well, and we keep trying to add different videos for people to enjoy. And it's not just all about darts, it could be about Panini cards or Holy the drink. There's a lot of different things that we're going to be doing over the next few months.
Also am Ende Bunting eine sprechende Litfaßsäule, muss man hier konstatieren.
Habe ich wirklich gar nicht gefühlt. Muss ich jetzt so ganz frei heraus sagen, wirklich 0,0 gerade.
Ja, schwierig. Also ich komme da auf keinen grünen Zweig und ich habe es ja auch beim Live-Podcast schon gesagt, also Bunting, hochspannend, aber also das Problem ist wirklich, man kommt dann auch, wenn man bei diesem Social-Media-Aspekt ist, man kommt dann sofort zum Thema Morddrohungen und es gibt gefühlt nichts dazwischen. Ich habe ihn dann nochmal nachgefragt, habe ich jetzt nicht als Ton, ne? Also so... Aber er sieht da schon, dass es irgendwie berechtigte Kritik auch geben kann. Und ja, er wirft das nicht in einen Korb, aber sofort wird dann wieder irgendwie so eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Und aus meiner Sicht ist das auch nicht nur fehlende Beratung, sondern auch Beratungsresistenz einfach. Also jedes Mal rudert er dann auch wieder zurück. Nach Göttingen jetzt sofort wieder die deutschen Fans eigentlich die Besten und dann wird wieder irgendwas kommen und er wird es wieder anders sehen. Ein Ton noch von Bunting und zwar, die Frage konnte ich mir nicht verkneifen, warum hat er es denn nach dem Bialetski-Spiel damals so bewertet, dass das Publikum so toll war und so und warum hat er denn da nichts dazu gesagt, dass das Publikum damals ja den polnischen Gegner Sebastian Bialetski doch stark benachteiligt hat, so wie er zweifellos natürlich benachteiligt wurde gegen Springer in Göttingen.
I think they're talking rubbish. I seen the interview and the interview I was talking that the fans for me were brilliant. They were really on my side. But if people watched the game, when they were booing Bialetski, I was at the back of the stage telling them to be quiet. There's nothing much else that I can do. I think when I played Andy Barton's the weekend, he was doing exactly the same, but the things were happening. So it's out of your control, really. But when you come off the stage and you're going into a press conference, you don't really think about everything else that's happened. So it's all about me and how I felt. And yeah, I felt the crowd was fantastic for me.
Also den Punkt verstehe ich auch wirklich gar nicht, dass er sagt, du kommst da dann von der Bühne runter zur Pressekonferenz und dann kannst du dich nicht mehr an alles erinnern, was in dem Spiel war. Ja, unterschreibe ich, ist inhaltlich sicherlich auch korrekt. Also du wirst sicherlich nicht mehr wissen, hast du jetzt im vierten Leck irgendwie 32 oder 40 Punkte gecheckt, aber die Pfiffe waren doch ein so inhaltlich dramatischer Teil dieses Spiels. Das kannst du doch nicht einfach vergessen, wenn du da eben von der Bühne runterkommst und dann einfach alles schönreden und sagen, ja gut, das hatte ich jetzt hier nicht mehr auf dem Schirm und ich habe nur zu meinen Fans gesprochen, die mich gepusht haben. Also das kannst du ja, also das geht doch nicht.
Also ich finde das auch ein bisschen arm und in Göttingen hat das dann gewusst, dass dreimal reingepfiffen wurde und hat es nicht wegdrücken können. Also Ja, ich glaube, alle da draußen wissen, wie wir die Thematik Bunting sehen. Und ich glaube, all diese O-Töne zeigen eigentlich, dass er die eigentliche Problematik dahinter nicht wirklich sieht oder nicht wirklich sieht, was ein Problem ist. Und er ist einfach sehr ich-zentriert und hat nur gefühlt, wie es ihm geht. Aber er denkt eben scheinbar nicht über den Gegner nach. Ja, dann kann man auch sagen, was hätte Nico denn machen sollen? Also so.
Und das ist mein Problem bei der Aussage. Er sagt, ja, das passiert dann halt. Also wenn er davon profitiert, dann ist es, das passiert dann halt. Wenn er benachteiligt wird, macht er einen Riesenfass auf. Und ich habe die Frage halt, um die erste Aussage, they're talking rubbish, einzuordnen. Ich habe die Frage halt so gefragt, so gestellt, ob er denn die Kritiker dann versteht, die ihn dafür kritisieren, dass er damals nichts gesagt hat. Und darauf zu sagen, die erzählen Müll, ist halt schon so eine Radikalität, dann brauchst du dich doch, also niemand verdient Morddrohungen, das ist, dass das mal klar ist. Aber dann brauchst du dich zumindest nicht über Kritik und von mir aus auch harte Kritik bis hin zu polemischer Kritik beschweren. Alles, was darüber hinausgeht, braucht keiner ertragen, fair enough, aber alles bis dahin, für mich die logische Konsequenz, wenn du so argumentierst.
Ja, naja, jetzt sind wir bei dir.
Gut, dann Josh Rock haben wir schon besprochen. Zwei Punkte, immerhin jetzt auf der Punktetafel angekommen. Ziel, was er gesagt hat, ein Major Gewinn in diesem Jahr, Top 4 der Welt, da will er unbedingt hin. Und er war übrigens das erste Mal in Berlin, außer am Flughafen. Da war er schon häufiger, um dann nach Hildesheim oder Riesa weiterzufahren zu Proto-Events. An der Stelle in Manchester geht es am Donnerstag weiter. Van Gerven gegen Bunting, Price Humphreys und danach Van Veen, Littler und Clayton gegen Rock. Und jetzt kommen wir zum größten Event des vergangenen Wochenendes. Und Micha, du scharrst schon mit den Hufen. Es ist Zeit, um über den Samsener Storchencup 2026 zu sprechen.
Ja, und das müssen wir auch machen. Es war ein wunderbar tolles Dreitages-Event. Ich glaube, einiges hat man schon im Live-Podcast oder in der Live-Podcast-Aufnahme mitbekommen können. Ansonsten hatten wir am Freitag den Samsener Storchencup Masters, das quasi Profiturnier, 8 eingeladene Profispieler, unter anderem ja auch mit dabei Titelverteidiger Nino Pecht. Wir hatten Max Zerwinski, Arno Merck, Leon Weber, Florian Hempel, Dragutin Horvat. Also es wurde wirklich richtig aufgefahren. 8 Qualifikanten, die dabei mit am Start waren und dann am Samstag hatten wir noch das Locals-Turnier, 16 lokale Spieler aus Sabbenhausen und Elbringsen und ja, es war schon wirklich ein dartsverrücktes Wochenende mit wenig Schlaf, aber dafür umso mehr guter Stimmung, umso mehr ja tollen Erlebnissen. Also mir hat dieses Wochenende wirklich Spaß gemacht und es ist eines meiner Top-Wochenenden des Darts-Jahres.
Kann ich nur zurückgeben, es war jetzt erstmals ein Dreierpack, auch für uns dann 2 Tage Kommentar und dann eben wie im Vorjahr der Live-Podcast, hat super viel Spaß gemacht, waren auch nochmal mehr Gäste da als im Vorjahr, tolle Atmosphäre und die Exhibitions waren ja auch, hatten eine ganz besondere, einen ganz besonderen Charakter, waren total unterschiedliche Turniere, der Freitag natürlich geprägt von den Profis und der Samstag aber auch nochmal ein kompletter Abriss mit Bunshai, Bullseye, Wiglermuck am Ende, der auch auf Bull checkte, wie es zu seinem Nickname passt, gegen Yannick Rinsche im Finale 5-3 gewonnen. Da waren auch teilweise Spiele dabei, also so 2-3, die waren ähnlich gut wie so manches Match vom Freitag, muss man ja sagen, Micha.
Definitiv. Also gerade jetzt das Finale bei dem Locals-Turnier, du hast es angesprochen, Bunshai Wiglermuck gegen Yannick Rinsche, also nur mal so als Statistik in den Raum geworfen. Am Ende gewinnt Bunshai mit 13, 18, 18 Darts zum Schluss. Bei dem letzten 18er 122 Punkte auf Bull. Das kann sich dann schon wirklich sehen lassen. Das Masters wird am Ende gewonnen von Paul Krone. 5-4 im Finale gegen Finn Kuciak. Finn hat sich auch wirklich sehr, sehr gut verkauft, war ich sehr stolz auf Finn, muss ich sagen. Im Finale hat er sogar 4-2 geführt, kann das dann leider nicht durchbringen, aber schlägt zuvor einen Niklas Wierling, einen Max Zerwinski und einen Florian Hempel. Das musst du auch erstmal machen. Florian Hempel und Dragutin Horvat beim Masters-Turnier im Halbfinale. Es gab einen legendären Moment im Halbfinale zwischen Dragutin Horvat und Paul Krone und ich würde sagen, da hören wir jetzt gerade einmal noch ganz kurz rein, weil es so schön ist.
What a runner!
Und das ist so ziemlich eine der wildesten 180er-Aufnahmen, die ich je gesehen habe. Das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir das Spiel unterbrechen. 65. Also, einmal der Samson Pelli, einmal die Wörmke Arena komplett abgerissen.
Aber also wie Paul...
Und Horvath wirft die 180.
Also wie Paul aber auch nach hinten schnellt und Dragutin das wirklich überhaupt nicht touchiert. Und jetzt ist er sogar hier noch drauf und dran, die 143 zum Decider.
Ja, schade, nicht ganz, aber...
68.
Also das
und jetzt nimmt er im Hintergrund die Bühne auseinander.
Und im Hintergrund sehen wir Maurice Kaufmann, der People's Champion von Sabbenhausen. Der natürlich hilft, die Wörmke Arena wieder hier in Gang zu setzen.
20.
Und Krone verpasst den Matchstart. Ist jetzt völlig perplex. Und ich muss gleich ins Sauerstoffzelt. Also das ist ja komplett absurd.
Das ist jetzt schon mein Lieblingsclip aus dem Samsener Storchencup 2026.
Werde ich nie vergessen. Also wie da hinten die linke Seite, also von der Bühne aus betrachtet, vom Stream aus betrachtet, die linke Seite des Walk-Ons, also die Absperrung, komplett in sich zusammenkracht. Und tatsächlich Maurice Kaufmann, die Legende, Morris, derjenige ist, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass wieder alles da in die richtigen Bahnen gelenkt wird.
Also da kann ich auch nur sagen, als einer, der nicht vor Ort ist, aber der das Video schon gesehen und natürlich auch geliked hat, das ist wirklich sensationell. Also geht auf den My Dart Coach Channel auf dieses Spiel und ich glaube, es ist Minute 12 bis 13 und schaut euch das an. Da kippt da hinten das Teil um und wir sprechen vorher über Pfiffe und die beiden spielen weiter, als wäre nichts gewesen. Dragutin die 180. Paul macht auch direkt weiter, will das Match zumachen, verliert dann dieses Leg noch, zieht dann das nächste. Also sensationell und super, dass das im Bild festgehalten wurde, dieser Moment.
Ja, ist natürlich wirklich ein Wahnsinnsmoment und diese Bande ist ja auch nicht einfach nur so umgekippt, die kippte um, weil da so ein Fan daneben stand, der eines von den beiden Lebensmitteln, die in dieser Podcast-Folge schon genannt wurden, die Gicht verursachen können, zu viel konsumiert wurde. Und das Fleisch war es übrigens nicht. Also von daher wirklich ein absolut toller Moment, muss man sagen, hier in dieser Partie. Also ja, also der Samsener Storchencup hat seine eigenen Geschichten geschrieben. Ich werfe noch ganz kurz hier die Statistiken in den Raum von diesen beiden Tagen. Wir haben 31 180er gesehen. Eine davon habt ihr jetzt gerade eben gehört von Dragutin Horvath. Wir hatten 13 High Finishes, das höchste Finish an diesen beiden Tagen war eine 167 von Paul Krone, das auch noch zum Matchgewinn von Paul und das kürzeste Leg waren 12 Darter, also das Niveau konnte sich auch schon wirklich sehen lassen, das war an beiden Tagen wirklich schon gar nicht so verkehrt.
31 in Sabbenhausen und eine im Dartshop Löhne, das also die 180er-Bilanz des Wochenendes. Und wo du gerade sagst, das Turnier hat viele Geschichten geschrieben, es gibt ja noch eine, die dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Und zwar Paul Krones erster Gegner am Freitag war Dian Schleicher, 15-Jähriger, wirklich guter Spieler, der mit der ersten Aufnahme eine 180 wirft, zu dem Zeitpunkt aber gar nicht Dian Schleicher war, sondern Dian Schneider.
Das ist auch so eine schöne Geschichte. Ich bin so froh, dass du es nochmal anschneidest, Kevin. Also, Folgendes. Die Namen bei uns, wir haben ja die ganze Bühnentechnik da quasi erst mit My Dart Coach gemacht, die Übertragung dort auf der Leinwand und Co. Und die Namen, die dort auf dem Scoreboard erscheinen, die gibt immer der Caller ein. Der muss die Namen einmal eintippen in der My Dart Coach App, klickt dann auf Start und diese Namen werden dann auch auf dem Scoreboard angezeigt. Und ich weiß nicht, ob er sich vertippt hat, ob es die Autokorrektur war oder er das einfach falsch gelesen hat. Kann ja an 13 Stunden callen an diesen beiden Tagen einfach mal vorkommen. Und dann hat Christopher Lambrecht dort aus Versehen Dian Schneider eingegeben. Und dann geht die Partie los und Dian Schleicher startet die Partie auch gleich mit einer 180. Und das gesamte Publikum, welches dort sitzt, kannte natürlich Dian Schleicher nicht und hat sich einfach nur gefreut, dass der junge Bub da auf der Bühne so geil in die Partie reinkommt und fing dann auf einmal an, dort im lauten Chören zu rufen, Schneider, Schneider und Walking in the Schneider Wonderland, weil sie es nur auf der großen Leinwand gesehen haben. Und dann haben wir das erst aus der Regie im zweiten Leg korrigiert, dass dort dann auch korrekterweise Dian Schleicher steht und nicht Dian Schneider. Aber vorher hat das ganze Publikum schon angefangen, Schneider zu skandieren. Also wirklich auch wunderbar.
Vor allen Dingen ab Leg 2 hieß er dann ja auch auf der Anzeigetafel, richtig, aber er wurde immer noch mit Schneider besungen, weil die waren natürlich alle darauf gepolt. Sensationell. Also auch eine ebenso schöne Geschichte des Samsener Storchencups.
Ich denke, der junge Mann hat dann, wenn er eine PDC-Karriere startet, auch schon seinen Nickname weg.
Schneider.
Der Schneider.
Dien Schneider Schleicher, ja. Ist eigentlich ein No-Brainer, das stimmt. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, wir freuen uns auf den Samsener Storchencup 2027, dann in voller Pracht, in welcher genau auch immer. Wir wissen jetzt auch, was der Weg ins Streaming-Glück ist, muss man ja auch noch erwähnen. Also Starlink it is. Das hat auf jeden Fall deutlich besser geklappt am Samstag. Und dementsprechend, ja, natürlich schade, dass das jetzt am Freitag dann so schwierig war, aber die Spiele werden jetzt nach und nach auch auf dem MyDartCoach YouTube-Channel hochgeladen, auch vom Freitag. Und dementsprechend jetzt noch ganz schnell ein paar sonstige News. 4-Nationen-Turnier in Luxemburg stattgefunden, 4 Titel insgesamt für den DDV, sollten wir auch erwähnen. Irina Armstrong gewinnt die Damenkonkurrenz, bei den Jugendlichen Nikado Pieper, bei den Mädchen Merve Hummel und beim Jugenddoppel Raphael Küter und Ben Ebersbach. Dann das IOC schließt Transgender-Frauen aus Frauenkategorie aus, ist natürlich mit Bezug auf die PDC und Noaline Verlöwen wirklich eine spannende Entwicklung. Ab Olympia 2028 werden genetische Geschlechtertests durchgeführt, um die Teilnahme auf biologische Frauen in Frauenwettbewerben zu beschränken. Und Matt Porter, deshalb ist das Thema interessant, hat sich immer auf das IOC bezogen, dass sich die PDC halt daran orientiert. Anders als das ja die WDF macht, sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Was wir auch in den Blick nehmen werden, ganz kurz, sind die Torshoven Open beziehungsweise die Faroe Islands Open. Die Färöer spielen WDF-Turniere schon seit Jahren aus. Und es gab mal wieder Deutsche, die am Start waren. Janis Bremermann und Daniel Bauerdick, der war am erfolgreichsten mit einem Viertelfinale und einem Halbfinale. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das wäre nochmal so ein Turnier, wo ich, glaube ich, auch mal, also nicht sportlich angreifen würde, dafür reicht eine 180 jetzt nicht in der Vita, aber wo ich, also würde ich gerne mal etwas mehr drüber erfahren, weil das ist natürlich irgendwie ein sehr, sehr exotisches Turnier, ein exotischer Austragungsort.
Ja, können wir ja mal einen Checkout-Ausflug machen oder vielleicht machen wir da mal irgendwie einen Live-Podcast oder sowas. Oder du spielst ja doch einfach mit, weil du bist ja jetzt motiviert am Trainingssport.
Genau, ich probiere es auf jeden Fall und dann kommen wir an der Stelle zur Frage der Woche und kommen damit auch zum Ende der Folge. Die Frage der Woche lehnt sich an natürlich die Premier League Halbzeit, haben wir gedacht, und wir wollen wissen, welche 4 Spieler schaffen es denn jetzt in die Premier League Playoffs? Gerne auch mit der exakten Abschlusstabelle. Klar, Littler und Clayton sollten es schon irgendwie schaffen, vor allen Dingen Littler wird nicht mehr aus den Top 4 fallen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, aber vor allen Dingen hinter Clayton ist ja das Rennen sehr, sehr eng und bis auf Josh Rock haben auch alle noch mehr oder weniger realistische Chancen. Donnerstag geht es dann schon weiter, also sprich morgen nach der Veröffentlichung in Manchester, live natürlich auch wieder auf Sport 1. Dann haben wir die Asian Tour am Wochenende, die aus einer kleinen Pause zurückkehrt. European Tour in München, Osterturnier, heißt von Samstag bis Montag wird gespielt und die nächste Folge Checkout erscheint aber schon am Freitag. Wie angesprochen mit Alex Frotscher und dazu, Micha, kannst du ja noch ein bisschen was erzählen, was wir da vorhaben.
Ja, da haben wir vor, mal so ein bisschen einzutauchen in das ein oder andere Randthema, welches wir sonst nicht so stark behandeln, aber welches sich jetzt eben anbietet, gerade wenn wir mit Alex auch als Dartshop-Betreiber sprechen können. Aufhänger dafür ist, Darts werden immer teurer, der Dartsport entwickelt sich weiter, die Grundpreise für Wolfram sind super teuer, es gibt Veränderungen in allen möglichen Bereichen, es gibt super viele neue Produkte auf dem Markt, wo man vielleicht manchmal auch so ein bisschen den Überblick verliert. Es gibt neue Produkte wie das Winmo Blade X, welches stark in der Kritik steht für die Verarbeitung und den Preis und so weiter und so fort. Und diese gesamte Thematik, wohin steuert der Dartsport, also jetzt nicht nur in der Profiszene, sondern eben auch für den Spieler zu Hause, für den Endkunden, was passiert mit den Preisen, was gibt es für Neuerungen auf dem Markt, was erwartet uns vielleicht Interessantes noch in 2026, das werden wir einmal ja beleuchten von unserer Seite, aber auch mit eben mit jemandem, der sein Geld damit verdient, der tagtäglich mit vielen Produkten und vielen Kunden zu tun hat und das machen wir eben in der Folge, die am Freitag erscheinen wird. Und ja, ich glaube, da kann man schon gespannt drauf sein, denn viele von unseren Hörern sind ja selber auch Dartspieler, sind ja Leute, die immer wieder gerne an Bord stehen, die das auch interessiert, was so in der Szene abgeht, auch nur abseits jetzt von den Profis. Und da würde ich sagen, kann man dann reinhören. Ist ja eine Patreon-Folge, die aber als erste Folge einer Woche, eines Monats für alle erscheinen wird. Also gibt es dann am Freitag Free for All zum Hören.
Genau, und weil das Osterturnier in München ja erst am Montagabend zu Ende geht, werden wir dann auch die nächste Folge erst am Dienstag nächster Woche bringen. So ist der Plan. Danke fürs Dabeisein an alle, die zugehört haben, und natürlich auch ein großes Dankeschön an Jan, dass du dabei warst und uns so ausführlich berichten konntest aus Berlin. Danke dir.
Danke euch. Hat mir wieder Spaß gemacht. Und vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr zusammen nach Sabbenhausen und nach Berlin. Ich hoffe, die Planungen sind da besser als in diesem Jahr.
Ja, hoffentlich orientiert sich die PDC endlich mal an den Planungen des Samsener Storchencups. Und dann machen wir das möglich. Aber ja, sehe ich auch schon kommen, dass wir da mal irgendwie zu dritt auch rumlungern im Geräteraum und dort kommentieren.
Nach Zusammenhausen.
In diesem Sinne. So sieht's aus. Micha, ich würde sagen, wir sind durch mit der heutigen Folge. Stunde 40 knapp. Also ist wieder reichlich Podcast-Material aufgelaufen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.